Ich bin Christiane vom Podcast Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Demokratie ist für mich die Staatsform, in der wir als ganze Menschen gefragt sind. In unserer Würde, Freiheit und Verantwortung, mit Herz und Verstand. Demokratie gibt uns die Möglichkeit, unser Leben, unser Zusammenleben mitzugestalten. Im Interesse des Gemeinwohls, im Interesse von uns allen, die wir hier zusammenleben. Das ist zugegeben manchmal mühsam, wie wir dieser Tage sehen, aber ich finde, es lohnt sich. Denn Demokratie fußt auch auf dem Vertrauen, dass uns das gelingt. Zum Beispiel, weil wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir alle auch nur Menschen sind. Lasst uns dem gerecht werden. Gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Kaum haben wir angekündigt, dass wir wieder längere Podcasts machen, auch ein bisschen hintergründiger. Schon setzen wir das in die Tat um. Bernd Schmickerath ist mit dabei. Servus.
Dach.
Und für den ersten Part auch Yannick Beichler. Grüß dich. Hallo.
Hallo.
Und da wissen geneigte Hörerinnen und Hörer natürlich schon, um was es gleich am Anfang geht. Wir haben ja mit Yannick auch eine Vorschau aufgenommen auf die U20-Weltmeisterschaft. Die ist jetzt schon ein paar Tage her, das letzte Spiel der deutschen Mannschaft noch ein paar Tage länger, aber so einen kurzen Rückblick wollten wir natürlich schon noch machen. Und Yannick, Bernd und ich waren ja schon ziemlich geflasht jetzt vor allem von diesem letzten Wochenende, vor allem von dem Finalsonntag mit Spiel um Bronze und Finale, tolle Spiele, 1-14 Runden Shootout, 1-3-1 Führung Finnland und dann 4-3 Sieg USA am Ende im Finale. Teilst du die Begeisterung? Findest du auch, dass es vom Niveau her und auch von der Emotionalität ein besonders herausragendes Turnier war? Oder ja, sind wir da einfach zu sehr gepackt von diesem Turnier, Bernd und ich? Bernd ist ja bekannt auch vor allem für seine emotionalen Reaktionen auf solche Geschichten.
Ist so. Vom Feeling her auch.
Nee, ich fand's auch super. Also viele Spiele auf sehr hohem Niveau, viele sehr spannende, enge Spiele. Viele Verlängerungen und Shootouts, wie du schon gesagt hast, gab Überraschungen wie ein Lettland-Sieg gegen Kanada. Das, ja gut, also Kanada war natürlich insgesamt eine Enttäuschung, hat auch für die Sensation wieder Tschechien gegen Kanada geführt. Aber dass es solche Spiele gibt, nicht irgendwie alles vorhersehbar ist, dass es dann auch im Halbfinale, im Spiel um Platz 3, im Finale so spannend wird, das fand ich schon auch außerordentlich mitreißend im Vergleich auch zu vergangenen Jahren teilweise.
Aber da müssen wir ja gleich über die Kanadier reden. Du sagst, sie waren eine Enttäuschung, zweite Mal in Folge Viertelfinale raus, was es noch nie gab in der Geschichte dieses Turniers. Und jetzt ist natürlich wieder in Kanada Staatskrise, direkt der Präsident zurückgetreten, ne? Also das ist ja ganz klar. Aber kurz ernsthaft, ist Kanada wirklich so schwach? War es der Coach? Fehlen da Leute? Muss sich Kanada Sorgen um seine Eishockey-Zukunft machen? Was ist da los?
Die letzte Frage schon mal zuerst beantwortet, auf gar keinen Fall. Wenn man sich so ein bisschen die möglichen Kader für das nächste Jahr anschaut, dann sieht das noch krasser aus als dieses Jahr, wobei man natürlich auch da wieder nicht weiß, wer alles dabei sein kann, wer vielleicht schon in der NHL ist oder aus sonstigen Gründen nicht dabei sein kann. Ansonsten wurde viel darüber diskutiert, ob die Kaderzusammenstellung irgendwie schlecht war. Auch spielerisch sah es einfach teilweise nicht gut aus. Coaching vielleicht ein Problem. Ist natürlich schwierig zu sagen und auch im Nachhinein lässt sich immer leicht meckern. Man muss aber schon sagen, wenn man sich in der CHL anguckt, wer da so die Topscorer sind und wie viele davon nicht dabei waren, dann kann man schon in Frage stellen, ob das irgendwie die richtige Kaderzusammenstellung war. Und wenn man auch beispielsweise das Spiel gegen Deutschland anschaut und gesehen hat, wie eng das war bei dem Kader, den Kanada da hatte und auch wie Kanada teilweise gespielt hat. Also natürlich sehr viel individuelles Talent, hatten sehr viel Offensivzeit, aber haben trotzdem gefühlt aus meiner Sicht gegen Deutschland so gespielt, wie sie auch gegen die USA oder sonst wen spielen würden und haben dann nicht irgendwie einfach den dominanten Auftritt hingelegt, sondern waren irgendwie einfach sehr vorsichtig, sehr eingespielt mit ihren einstudierten Spielzügen, die sie immer wieder versucht haben. Gerade im Powerplay war das ganz ganz auffällig und haben sich auch viele kanadische Fans darüber aufgeregt, dass es einfach nicht funktioniert hat und immer weiter stumpf so gemacht wurde. Und dementsprechend, man kann, glaube ich, über viel meckern. An vielen Stellen wird wahrscheinlich was dran sein. Ich würde mir aber gar keine Sorgen über die Zukunft machen, vor allem auch nicht über nächstes Jahr.
Also bei Dave Cameron, dem Coach, würde ich da schon auch nochmal ein bisschen anknüpfen. Das ist immer schwierig von außen natürlich zu betrachten. Aber mir war der viel zu, also war er wirklich stoisch da hinter der Bande. Und klar sagen manche Coaches, bringt eh nichts da irgendwie rumzuschreien oder sonst was. Aber dann gab es ja auch Interviews. Disziplin war auf jeden Fall ein Thema bei Kanada. Einfach zu viele Strafen war ja auch ein Grund dafür, dass sie gegen Tschechien raus sind. Ob du jetzt da irgendwie 5+ Spieldauer für den Kniecheck geben musst oder nicht. Aber hinten raus ja dann auch nochmal eine Strafe genommen. Da hat es ein Powerplay gegeben für Tschechien. Das haben sie dann zum Siegtreffer genommen und da haben die einfach überzogen. Und dann sich als Trainer hinzustellen und zu sagen, ja, das müssen sie schon selber wissen, die Spieler. Ich meine, da geht es um 17-, 18-, 19-Jährige. Da muss ich doch als Trainer auch so eine Führungspersönlichkeit sein und dann ab und zu mal zwischendrin, ob es jetzt mit Benching ist im Spiel oder auf die Tribüne setzen, was weiß ich, aber du musst zumindest doch mal eine Ansage machen, dass das so nicht geht und dass man so nicht weit kommen kann und dann vielleicht auch nochmal hinterlegen bei den Spielern, was da auch insgesamt auf dem Spiel steht, weil man hat ja in den Gesichtern gesehen nach dem Ausscheiden, das bleibt einfach haften an den 19-Jährigen, die jetzt an dem 2005er Jahrgang, die keine Chance mehr haben, ja, sind zweimal im Viertelfinale teilweise raus, da sind Spieler dabei, die haben zweimal im Viertelfinale verloren. Das ist halt ein riesen Misserfolg, ja, weil andere, wenn du da in die Bio schaust, dann hast du einfach 2 Goldmedaillen bei der U20-Weltmeisterschaft oder Gold bei U18, Gold bei U20 und da bei denen steht halt zweimal Viertelfinale raus. Und klar haben die vielleicht irgendwann große, erfolgreiche Karrieren, überhaupt keine Frage, aber das bleibt dann doch haften, dass das eine Generation war, die zweimal hintereinander im Viertelfinale ausgeschieden ist.
Wobei man da natürlich trotzdem sagen muss, das liegt natürlich auch in diesem Turnierformat, weil es halt eben nur ein Spiel ist. Wir wissen alle, dass im Eishockey auch bei einem Spiel wirklich mal die Mannschaft gewinnen kann, die nicht besser war. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass die Tschechen das unverdient gewonnen haben. Aber grundsätzlich kann in einem Spiel viel passieren. Also auch in dem Bedard-Jahr, als er so überragend war, haben sie ja zum Beispiel auch mal nur in der Verlängerung ein Spiel gewonnen. Ein K.O.-Spiel, ne? Also ich weiß nicht, ob man immer diese einzelnen Spiele so hochhängen sollte. Allerdings, wenn wir auf die USA gucken, die jetzt zweimal in Folge gewinnen und das eben nicht nur bei der U18, wo man dann auch sagen kann, die hätten den Vorteil, weil das Team halt das ganze Jahr über zusammenspielt, über dieses Programm da.
Jetzt USNTDP meinst du, oder? USNTDP meinst du.
Genau, richtig.
Ich habe das so oft geübt, ja, vor den Live-Kommentaren. US National Team Development Program.
Aber wie siehst du das, Yannick? Sind die USA mittlerweile auf Augenhöhe oder haben die einfach nur in der Spitze genauso gute Spieler?
Ich würde noch einmal kurz was zu Dave Cameron sagen und komme dann auf deine Frage zurück. Was halt sehr auffällig war, gerade wenn man die ganzen kanadischen Probleme anspricht, also du sagst zwar, es kann in einem Spiel natürlich immer alles passieren, das stimmt auch, haben wir auch vor dem Turnier zu Deutschland schon gesagt. Was aber halt auffällig ist, sind einfach die Punkte, die schon angesprochen wurden, die in Interviews hinterher rauskamen, dass man gesagt hat, okay, das Turnier ist zu kurz, um jemanden zu benchen oder irgendwas zu machen. Wir haben hier überhaupt keine Chance, irgendwas umzustellen oder zu ändern. Hört gleichzeitig aber auch, dass die Kanadier das einzige Team waren, das im gesamten Turnier nicht einmal außerhalb der Spiele auf dem Eis war. Also sie haben alle vorgesehenen Trainings abgesagt. Sie haben Morningskate.
Schau. Die waren nicht einmal die haben nicht einmal trainiert?
So hörte man's. Es gab vorgesehene Eiszeiten. Es gibt ja wirklich nicht viel, weil es wenige Tage sind, in denen das alles stattfindet. Aber es war ein riesiges Thema auf Twitter und der Cameron wurde auch dazu befragt. Und er hat nämlich dann als Begründung auch gesagt, das Turnier ist so kurz und so intensiv und die Spieler brauchten einfach ein bisschen Ruhe und Auszeit. Aber scheinbar als Einzige, weil alle anderen waren auf dem Eis. Also sie haben sich wirklich scheinbar einfach nur hingesetzt und ein bisschen vorgegeben, wie sie spielen wollen, ein bisschen Video gemacht und das scheint ja alles irgendwie funktioniert zu haben. Also vor dem Turnier waren sie auf dem Eis, aber ab dem Turnierbeginn bis zum Ende haben sie quasi alles abgesagt.
Also das ist richtig mir vorbeigegangen und man muss ja sagen, klar, wenn jemand 25 Minuten spielt, muss der am nächsten Morgen nicht noch aufs Eis, wenn er abends wieder spielt. Aber es gibt ja auch diverse Leute, die spielen 5, 6, 7, 8 Minuten. Die sollten dann vielleicht schon mal eine Eisfläche sehen, oder?
Ja, und gerade wenn das Powerplay zum Beispiel nicht läuft, kannst du ja mal sagen, du machst ein lockeres halbe Stunde, lockeres, machst ein bisschen Warm-up und dann machst du ein bisschen Powerplay-Training, ne?
Also das ist halt sowas, wo man wirklich sagen kann, unabhängig davon, was die allgemeinen Coaching-Vorgaben angeht und auch wenn man sich sowas angeguckt hat wie gegen Deutschland, dass in den ersten Minuten es gefühlt sehr, sehr intensiv und also physisch intensiv und auch ein bisschen nicklig war, dass irgendwie so ein die Kanadier beim Bulli schon die ganze Zeit sich auf die andere Seite stellen und irgendwie absichtlich, bis sie zweimal vom Schiedsrichter ermahnt werden, da versuchen die Deutschen irgendwie zu nerven und dann am Ende mit Abstand die meisten Strafminuten haben. Solche Sachen, das werden die nicht einfach von sich von alleine gemacht haben, auch wenn die halt alle in Nordamerika spielen, wo vieles anders gepfiffen wird als in der IHF. Da wird schon viel irgendwie vom Coaching gekommen sein. Das kann man natürlich alles in Frage stellen. Und wenn man dann zwischendurch nicht zumindest mal irgendwie ein bisschen was noch trainiert und versucht auf dem Eis umzuändern, dann ja, sieht das schon von außen sehr, sehr schlecht aus. Deshalb, ich würde, um Bernd auf deine Frage zurückzukommen, auf jeden Fall sagen, dass Kanada gerade in diesem Jahr in dem Sinne nicht unbedingt weit hinter den USA lag von der Qualität her, was das, also das aktuelle Jahr angeht. Wobei man natürlich sagen muss, dass wir jetzt gerade das dominante Jahr für die oder beziehungsweise den dominanten Jahrgang für die USA gesehen haben, der in der U17 im NTDP schon überragend war, der in der U18 überragend war, der U18 Weltmeister wurde und viele NHL-gedraftete Spieler hat, viele hochgedraftete NHL-Spieler. Das ist einfach einer der besten Jahrgänge, die die USA jetzt in den letzten Jahren gehabt haben. Also, dass die sowohl im letzten Jahr einen großen Beitrag dazu geleistet haben, dass die USA Weltmeister wurden in der U20 auch, und jetzt als der ältere Jahrgang das Gleiche nochmal gemacht haben. Das ist an sich nicht so überraschend. Aber auch da kann man davon ausgehen, dass das in den nächsten Jahren nicht mehr ganz so überragend dominant aussehen wird. Weil einfach die Jahrgänge eben nicht alle gleich gut sind. Also 2006 ist wohl noch vielversprechend, 2007 soll nicht ganz so gut sein bei den USA. Wird man dann natürlich sehen, wie es tatsächlich ist. Also alleine durch das NTDP und dass die Spieler so eingespielt, den Jugendbereich quasi hochkommen, das wird immer helfen. Und dass die USA in hier im riesigen Land mit 10-mal so vielen Einwohnern wie Kanada auch ähnlich viele Eishockeyspieler haben. Also das ist ja auch immer so ein Thema, wie groß ist der Spielerpool überhaupt, dass sie mit so vielen Spielern auch und so viel Geld, dass sie mittlerweile da reinstecken und dem Großteil der NHL-Teams, dem Großteil der medialen Präsenz irgendwie, es dann auch schaffen, Jahr für Jahr jetzt ein Team aufzustellen, das mindestens so gut ist wie die Kanadier. Das ist dann, glaube ich, auch am Ende nicht überraschend.
Jetzt muss ich mal noch ganz kurz, weil wir natürlich jetzt beide oder alle drei wissen, wie man schnell ausspricht, USNTDP, aber für die, die nicht ganz so oft sich mit Nachwuchs-Eishockey beschäftigen, das nochmal ganz kurz erklärt. Also die USA machen das zentralisiert, also sie ziehen die 017 und U18-Jahrgang zusammen, lassen die zusammen spielen, auch in der Liga spielen, deswegen ist diese Mannschaft eingespielt, die spielen also nicht in unterschiedlichen Vereinen, sondern die sind auf der Highschool zusammen, bevor sie dann eben ans College wechseln, und deswegen haben sie da diesen Vorteil bei der U18-Weltmeisterschaft, der auch die USA Rekordweltmeister, also da deutlich vor den Kanadiern. Bei der U20 ist es weiter Kanada. Beim High-End-Talent muss ich aber auch wirklich sagen, bei den USA, also diese Reihe mit Higgins, Leonard und Perreault, hieß es vor dem Turnier schon, ja, also Perreault und Leonard haben ja letztes Jahr schon Gold gewonnen. Higgins ist jetzt mit dazugekommen als potenzieller Nummer 1-Pick. Da hieß es vorher schon, ja, das ist die beste Reihe wahrscheinlich des Turniers. Habe ich das erste Spiel kommentiert gegen Deutschland. Da habe ich mir gedacht, okay, wenn alle anderen Reihen von den USA drauf sind, dann siehst du einen Unterschied, dann sind die USA schon immer noch besser, aber es ist nicht so, dass die Deutschland herspielen. Immer wenn die drei kamen, dann war das einfach vom Tempo, von der Passgenauigkeit, von der Kreativität auch. Ja, viele haben über Higgins gesprochen, weil der eben jetzt der Center ist, noch ein bisschen jünger. Leonard ist MVP, aber auch Perreault, was der teilweise für geile Flip-Pässe gespielt hat, einfach auf den Schläger des Mitspielers, der nur noch reinhalten musste. Und dazu halt dann noch Hudson und im Finale ja Hudson und Bouillem dann sogar noch in einem Paar mit dazu. Also diese fünf Spieler als Block, das war dann plakativ im Finale ab 1-3 Rückstand, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, da war dann die Umstellung. Das war schon das Beste vom Besten bei dem Turnier. Und da konnten die Kanadier nicht mithalten. Ich finde fast schon noch, dass Gavin McKenna mit seiner Reihe dann noch am ehesten hingekommen ist. Und der ist ja gerade erst 17 geworden vor dem Turnier. Also das ist schon aus kanadischer Sicht, finde ich, dann auch enttäuschend, dann erste, zweite Reihe, da keine Spieler zu haben, die ähnlich stark sind wie eben die drei Besten der USA im Sturm.
Wobei, und da sind wir wieder beim Coaching-Punkt, die Kanadier auch genau das nicht gemacht haben, nämlich einfach ihre drei besten Skillspieler in die erste Reihe packen, sondern die hatten schon eher irgendwie diesen Balanced Lines Ansatz, dass überall irgendwie jemand dabei ist, der ein bisschen spielen kann und einer, der ein bisschen arbeitet und allgemein einfach gefühlt mehr Arbeiter als einfach die besten Scorer der CHL mitzunehmen. Deshalb, man hat das Gefühl, die Kanadier hätten das auch machen können und haben es nicht gemacht. Aber trotzdem, wie du schon sagst, also viel besser als diese Top-Reihe der USA geht's wahrscheinlich nicht, auch wenn man bedenkt, dass James Higgins einer der Mitfavoriten für den ersten Pick im kommenden NHL-Draft ist. Das ist dann natürlich noch nicht schlecht, wenn man die Möglichkeit hat, den als Center mit reinzustecken. Wenn eigentlich, ich meine, Will Smith ist es ja, glaube ich, der eigentlich immer der Center dieser Reihe war, der aktuell schon einfach Stammspieler in der NHL ist.
Er hätte noch mitspielen können, ja? Der ist ja auch ein 2005er Jahrgang, aber der spielt halt schon bei den Sharks. Ne?
Gut, wer bei den Kanadiern noch alles hätte mitspielen können,
ja, das
auch so Bedarf,
ja.
Ne? Also,
nee, richtig, ich meine nur, wenn irgendwem anders so ein Spieler irgendwie aus der ersten Reihe wegfällt, die meisten können ihn nicht mit James Higgins ersetzen. Also das, da haben die USA auch schon, ich will nicht sagen Glück gehabt, aber dass diese Reihe einfach dann einen quasi gleichwertigen Ersatz für Will Smith dann bekommen hat, das ist schon verdammt stark.
Aber um das Thema Kanada noch abzubinden, Bernd hat ja völlig recht. Einerseits, wer hätte da noch mitspielen können? Also Macklin Celebrini war ja letztes Jahr dann als eben der Higgins von diesem Jahr, ne, als einer, wo du wusstest, der wird wahrscheinlich in 1 gedraftet, ist er jetzt und ist Stammspieler in der NHL, deswegen ist er bei der U20-Weltmeisterschaft nicht mit dabei. Man muss auch sagen, Matthew Schaefer zum Beispiel hat sich verletzt, der gilt ja auch als einer der Kandidaten auf den Nummer-1-Pick, ein Verteidiger bei den Kanadiern. Also da wäre schon noch mehr da gewesen, aber das erwarten wir eigentlich auch immer von Kanada, dass sie halt noch einen größeren Pool haben und dennoch im Vergleich, also die haben auch das Gruppenspiel gegen die USA 1-4 verloren, dieser direkte Vergleich war deutlich. Insofern ja, haben sie das Turnier ja auch im Vergleich gegen die USA dann schon verloren.
Ja, was machen wir denn mit den Finnen? Ich meine, es haben vorher alle gesagt, ja, da ist irgendwie nicht mehr die Generation da. Vielleicht war das in den letzten Jahren noch ein bisschen overhyped. Es gibt nicht mehr die hohen Draftpicks. Es gibt nicht mehr diese absoluten Top-Talente. Die Leistungen sind nicht mehr so da. Bei den U-Turnieren gibt es nicht mehr eine Medaille nach der anderen. Ist die große Zeit der Finnen erstmal vorbei? Und auf einmal sind die im Finale und sind eigentlich nur ein Tor vom Titel weg. Sind wir alle blöd oder haben die uns alle überrascht?
Wahrscheinlich beides ein bisschen.
Nee, also, auch nett von dir, dass du nicht sagst, bist du eigentlich blöd, ja. Ja, weil Janik hat vorher gesagt, von den Finnen ist nicht so viel zu erwarten. Ja. Aber so sind wir, sind freundlich.
Nee, ich warte ja immer darauf, wenn ich irgendwie solche Takes habe vor irgendeinem Turnier oder vor
einer Saison. Ja, dafür sind sie auch da. Wenn alles so eintreten würde, wie wir es erwarten, dann brauchen wir es nicht gucken. Ne?
Genau. Grundsätzlich fand ich die Finnen auch nicht so überragend, wie man es, also wie sie vielleicht in der Vergangenheit auch mal waren. Man muss auch sagen, von den Top Prospects war es auch teilweise durchwachsen. Sie haben nur tatsächlich auch in der Tiefe wieder so viele Spieler gehabt, dass immer irgendwer da ist, der dafür sorgt, dass man mal ein Spiel gewinnt.
Und die haben ja auch selten Spiele dominiert, muss man sagen, ne?
Genau, also es war aber trotzdem, sie waren jetzt auch relativ weit davon entfernt, einfach irgendwo jemals abgeschossen zu werden. Also haben sehr viele Spiele gewonnen, haben gegen gute Gegner auch gewonnen, haben am Ende gegen Schweden, die eigentlich mit Top-Favorit auch auf den Titel oder zumindest das Finale waren, das war schon stark und da sieht man, glaube ich, vor allem, dass das, was man Finnland immer so hoch anrechnet, dass sie einfach als Mannschaft extrem gut sind, auch egal in welcher Altersklasse oder auch in der AWM, dass sie alle irgendwie als Team sehr, sehr gut zusammen spielen, alle wissen, was sie zu tun haben, wenn sie das finnische Trikot anziehen. Und auch wenn da natürlich, genau wie bei den anderen Teams, also das will ich gar nicht, ich will nicht so tun, als wäre da irgendwie kein Talent im Team gewesen, aber wenn man es halt mit Schweden, Kanada und USA vergleicht, dann ist Finnland nicht so weit. Und ich würde sogar fast sagen, dass die Tschechen ein bisschen interessanter waren. Deshalb, ja, vor allem die Teamleistung, die es für mich am Ende gebracht hat.
Und was man natürlich auch sagen muss, die Finnen haben keinen einzigen Top-Gegner nach 60 Minuten geschlagen. Sie haben in der Vorrunde gegen Kanada verloren, dann haben sie gegen die USA in der Verlängerung gewonnen, dann haben sie im Viertelfinale die Slowakei geschlagen, die natürlich jetzt nicht schlecht ist, aber ist auch kein Top-Team, und im Halbfinale wiederum nach Verlängerung gegen die Schweden. Das heißt, wie gesagt, die haben jetzt nicht irgendwie, dass du auf einmal sagst, oh, die gewinnen auf einmal, weiß nicht, 4-1 gegen die Amerikaner oder sowas, ist denn da los mit den Finnen, sondern die haben sich da schon so durchgegrindet, muss man sagen, und dann auch in den entscheidenden Momenten halt die Tore geschossen, ne? Aber wie gesagt, sie waren vielleicht dann auch nicht das zweitbeste Team des Turniers.
Aber der Start gegen die USA war schon, oder halt da weite Strecken dieses Spiels, bis die USA dann super geantwortet haben. Aber das war richtig stark von den Finnen, sowohl eben, was das Taktische anbelangt, Zweikampfhärte, aber auch spielerisch, Zusammenspiel, also wirklich als Mannschaft gut funktioniert. Da waren jetzt nicht viele Einzelaktionen dabei, aber schön einfach die Scheibe bewegt, auch gute Laufwege bei den Toren. Und dann haben die halt dann Einzelspieler, die einfach auch einen richtig guten Schuss einfach haben und dann die Chancen auch nutzen. Und was so mein Eindruck auch noch ein bisschen ist, ich weiß nicht, Janik, ob du das bestätigen kannst aus den letzten Jahren jetzt insgesamt, wir blicken da, oder ich glaube, die Nordamerikaner blicken da auch so ein bisschen zu wenig in Richtung Europa. Und du sagst immer, ja, das sind alles First-Rounder bei den Kanadiern, bei den US-Amerikanern. Liegt das vielleicht auch daran, dass dann doch das Scouting in Europa noch nicht so ausgebildet ist oder so verbreitet ist, dass du manche Spieler einfach vielleicht ein bisschen falsch einschätzt, weil wir auch bei den Tschechen irgendwie, klar, Schale ist jetzt First-Round-Pick, aber dieser Stanzel zum Beispiel hat auch einfach einen absolut geilen Schuss, dass du dann Spieler auch unter den Verteidigern, die die Scheibe gut bewegen, also eigentlich genau das, was du haben willst dann auch in der NHL, und dann denkst du, ja, okay, zweite Runde, dritte Runde, ja, okay, schaust du halt vorher einfach die Statistiken an, also ich jetzt, bevor ich kommentiere, und dann sehe ich die auf dem Eis und sage, okay, das ist halt jetzt auch nicht schlechter als irgendwie ein First-Round-Pick von den Amerikanern oder von den Kanadiern.
Ja, ich glaube, am Scouting liegt es nicht. Mittlerweile sieht man ja sogar...
Natürlich nicht.
Vor allem bei den Spokane Chiefs zum Beispiel ist das Europa-Scouting sehr gut. Ja, das wollte ich nur nochmal anmerken.
Ja, genau.
Vor allem das Deutschland-Scouting. Ja,
wobei unser Kasache sich ja auch, Asanali Sakhenov, für die, die es nicht wissen, der hat sich ja gegen Deutschland auch von seiner besten Seite gezeigt. ich glaube, also NHL-Scouting ist mittlerweile ja auch so weit, dass man in den DNL-Spielen schon NHL-Scouts sieht. Das zeigt, glaube ich, wie weit das Europa-Scouting da allgemein gekommen ist. Also wer sich in die DNL verirrt mittlerweile, der scheint es schon ernst zu nehmen. Und
lass mich nochmal kurz umformulieren. Mir geht es gar nicht darum, dass sie keine Scouts haben, sondern einfach, dass sie dann doch, wenn die Scouts, Bewertung, dass die Scouts dann die Bewertung abgeben und dann aber vielleicht auch die GMs dann irgendwie sagen, ja, okay, wenn es jetzt darum geht, irgendwie den gleicher Skill bei einem Ami oder bei einem Tschechen, genau, dann nehme ich eher den Ami. So, in die Richtung war es eigentlich.
Wir können es ja allein mal an den Deutschen festmachen. Überleg mal bitte, es ist ja, glaube ich, jeder einig, dass Tim Stützle der beste Spieler seines Drafts ist. Also zumindest Stand jetzt. Drei Seiten ist der beste Spieler seines Drafts. Wie damals beim Seider. Oh Gott, was wird der denn so hoch gezogen? Ja, er hätte nicht die Nummer 1 sein müssen, aber ich finde, da, wo er gedraftet wurde, ist relativ okay dafür, ne, was er so zeigt. Und bei allen, und alle drei wurden quasi schlechter bewertet, als sie eigentlich sind.
Genau, also wenn du Redrafts machst, ist es oft so, dass einfach Europäer deutlich besser abschneiden, als sie dann wirklich gezogen wurden. Irgendwie, wir wissen doch, die Schweden, Lundqvist, die Russen, dazu ein Zetterberg, jetzt aktuell auch, weiß ich, ein Pasternak oder so. Das, also so wie die jetzt spielen, hätten die höher gedraftet werden müssen. So.
Ja, wobei ich auch schwierig finde, sich Stützle und Dreiseite anzugucken und zu sagen, die hätten höher gedraftet werden müssen, zumal Dreiseite auch in Nordamerika gespielt hat.
Ja, stimmt. Ja, bei dem.
Also der Draft hat natürlich, also es gehört einfach sehr, sehr viel dazu. Es mag durchaus sein, dass der ein oder andere GM vielleicht lieber einen Nordamerikaner nimmt als einen Europäer. Aber da gehören einfach auch andere Sachen dazu, wie beispielsweise die Kontrolle, die Teams über die Spieler haben, wenn sie gedraftet werden. Also wenn du in Nordamerika einen Juniorenspieler ziehst und du hast die Rechte an dem Spieler, im Fall von College-Spielern sogar für die gesamte Zeit, die er wahrscheinlich am College ist. In Europa hast du halt immer die Alternative, der Spieler bleibt einfach, also geht hoch durch die Jugendmannschaften und wird dann Profi, wenn er da noch nicht angekommen ist, und bleibt dann da, weil er da gutes Geld verdient. Du kriegst ihn vielleicht nicht überzeugt, für deutlich weniger Geld in die AHL zu wechseln. Mhm. Du schaffst es vielleicht nicht, ihn irgendwie in eine Juniorenmannschaft zu stecken, wo du ihn eigentlich siehst. Und das sind, glaube ich, so Themen, wo GMs eher sagen, dann nehme ich den, der schon hier drüben ist, der alles dafür tun würde, in die NHL zu kommen. Oder
plus, du weißt natürlich auch nicht, wie macht er sich persönlich, weil es gibt ja durchaus Leute, die von ihrem Eishockey-Skill her sehr hoch gedraftet werden können, aber du weißt ja dann nicht, wie kommt der mit dem Leben hier zurecht, ne? Das ist natürlich auch eine Sache. Und bei Leuten, die in Amerika schon leben und da aufgewachsen sind, weißt du es natürlich, ne?
Ja, ich glaube, also wie gut jemand zurechtkommt mit dem Leben in Nordamerika, das, also wenn man vom Skill irgendwie überzeugt ist, dann kann man den einen oder anderen schon auch mal in der zweiten, dritten Runde einfach draften und es darauf anlegen, dass er es schafft, in Nordamerika zu überleben. Aber ich glaube, da gehört einfach sehr, sehr viel dazu. Und vielleicht ist es auch ein bisschen das, was wir mit den Deutschen schon angesprochen haben, dass da irgendwie die Entwicklung teilweise vielleicht in den Juniorenligen noch nicht so gut ist oder nicht flächendeckend auf dem Niveau, auf dem es vielleicht in Nordamerika ist, sodass dann die Entwicklung einfach ein bisschen später stattfindet und es den einen oder anderen Spieler gibt, wie auch bei den Tschechen, die du angesprochen hast, dass ein Stanzel dann in seinem Draft ja einfach noch nicht so weit ist, aber wenn er dann auch nach Nordamerika wechselt und Major Junior spielt für ein paar Jahre, dass er dann einfach die großen Entwicklungsschritte macht und dann in der U20 vielleicht nicht mehr weit weg ist von den Amerikanern und Kanadiern, aber in seinem Draftjahr war es vielleicht schon. Also ich glaube, da gehört einiges dazu. Ich würde jetzt nicht sagen, dass allgemein irgendwie die europäischen Ligen oder europäische Prospects nicht so ernst genommen werden, wie es bestimmt vor einigen Jahren noch war.
Dafür müssen wir über die deutsche Mannschaft reden, oder?
Ja.
Ja, Nick, sag mal, ist denn da einer bei, um es mal direkt plakativ zu sagen, Julius Sumpf wird ja immer genannt, ist Topscorer gewesen und auch entscheidende Tore im Abstiegsrelegationsspiel gemacht. Ist der einer für die NHL? Siehst du einen anderen? Ist das ein guter Jahrgang, schlechter Jahrgang?
Ja, das haben wir in der Vorschau ja schon ausführlich besprochen, dass also es ist zum einen natürlich der Jahrgang, der mit der U18 abgestiegen ist, wo man immer schon gesagt hat, da muss man mal gucken, was da so mit passiert, wenn es irgendwie Richtung U20 geht. Zudem war Kevin Bickern nicht dabei, der verletzt gefehlt hat, was sicher also einer der Top-Spieler gewesen wäre. Und ansonsten Julius Sumpf, den du ansprichst, ist da schon definitiv der heraussticht, was den 2005er Jahrgang angeht. Aber in diesem Jahr waren ja auch einige 2006er und vor allem 2007er dabei. Und da finde ich auch, hat man definitiv gesehen, dass die schon in Nordamerika sind, also Carlos Händel und David Lewandowski, dass die herausragend gut sind. Ich glaube, auch die haben für ihren Draftstock, wie man so schön sagt, einiges getan in dem Turnier. Also würde mich nicht wundern, wenn die relativ hoch gedraftet werden. Man kann wahrscheinlich an beiden, wenn man halt wirklich aus NHL-Draft-Sicht schaut, kann man an beiden noch viel rummäkeln. Aber wenn man sich einfach die im Gesamtvergleich den deutschen Kader anguckt und anguckt, wie die Spiele waren und wer da so rausgestochen hat, dann waren Carlos Händel als klarer Nummer 1 Verteidiger, wo ich nicht unbedingt von ausgegangen wäre vor dem Turnier. Und auch ein David Lewandowski, der, als es dann wirklich gezählt hat, auch in die erste Reihe gesteckt wurde, waren da schon die herausragenden für mich. Und von denen kann man, glaube ich, sehr, sehr viel erwarten, was aber auch nicht heißen soll, dass die anderen irgendwie alle schlecht wären. Also der Jahrgang insgesamt etwas schwächer und auch der 2006er Jahrgang ist, glaube ich, nicht der, wo man sich ganz große Dinge von erhoffen sollte, aber trotzdem sind das natürlich alles talentierte Spieler, die wir mit Sicherheit in der DEL und DEL2 in den nächsten Jahren sehen werden.
Den dritten Gitterspieler würde ich da noch mit dazu nehmen, Maxim Schärfer, der, finde ich, auch ein gutes Turnier gespielt hat und ja noch gescored hat und mit seinen Screens vor dem Tor sich auch hervorgetan hat. Also insgesamt würde ich dann, wenn wir vielleicht den Ausblick vorziehen, Schäfer, Händel, Lewandowski, alle drei 17, dann kommt ja auch dann nächstes Jahr weiterhin Lenny Boos mit dazu, der spielerisch gut ist, wo alle mal sagen, ja, vielleicht einfach körperlich defensiv spielt, da muss er sich noch entwickeln. Rio Kaiser spielt jetzt in Nordamerika, ist gewechselt, der 2-Meter-Verteidiger, Simon Seidel, Elias Pohl, Nick Maul, Tobias Schwarz, alles 18-Jährige, Max Hense in der Verteidigung, Clemens Sager, der ein wichtiges Tor geschossen hat, die kommen alle noch mit zurück. Also ich würde sagen, dann wenn für nächstes Jahr sieht das schon vom Kader her gar nicht so schlecht aus, aber muss halt auch sagen, sie haben zum zweiten Mal in Serie halt wirklich ganz knapp den Klassenerhalt geschafft. Letztes Jahr war es noch knapper mit der Verlängerung gegen Norwegen, da sogar einen Schuss ja wirklich entfernt vom Abstieg und den hätte es dann beinahe gegeben, diesen Schuss, oder war knapp daneben vom Brandzeug Nügert diese Riesenchance. Also wenn der reingeht, dann hätte Deutschland gar nicht Top-Division gespielt dieses Jahr und ja, dieses Mal Rückstand gegen Kasachstan gedreht und wirklich dann im Finale gegen den Abstieg den Klassenerhalt geschafft. Also ein bisschen weniger zittern wäre schon gut vielleicht für die nächsten Jahre.
Auf jeden Fall. Ich finde, man kann das so ein bisschen von zwei Seiten sehen. Also einmal, wenn man sich einfach anguckt, wer da jetzt verfügbar war und wer zu der WM hingefahren ist und was das Ergebnis war, dass Deutschland wieder in der Top-Division geblieben ist, dann ist das alles positiv. Und auch wenn man hinterher nach dem Spiel gesehen hat, was Tobias Abstreiter in der Kabine gesagt hat und wie emotional er dabei wurde und was das für ihn bedeutet, was das für die Spieler bedeutet. Die haben es sich schon alle verdient und das ist super, dass das geklappt hat und in dem Sinne absolut positiv. Auch gerade so ein enges Spiel nach Rückstand am Ende noch zu gewinnen, das muss man halt auch erstmal hinbekommen und in dem Sinne für, ich glaube, so in der Analyse hinterher, wenn man sich als DB jetzt anguckt, wie das Turnier verlaufen ist, dann muss man sagen, war das absolut positiv. Und die andere Seite ist aber natürlich, dass man ja trotzdem als DB irgendwie mittlerweile höhere Ansprüche hat und die, glaube ich, auch haben darf, als dass man gegen Lettland verliert, gegen Kasachstan ist es ganz knapp, dass man das zweite Jahr in Folge fast absteigt. Das ist ja irgendwie nicht der Anspruch, auch wenn man natürlich sagen muss, sehr schwierige Gruppe, aber trotzdem, wenn man auch sieht, was jetzt mittlerweile bei den Herren möglich ist, will man natürlich auch nicht, also wollen wir nicht so tun, als wäre irgendwie der Anspruch, dass man jedes Jahr bei den WMs und bei Olympia irgendwie eine Silbermedaille gewinnt oder sogar Gold gewinnt. Aber trotzdem merkt man da schon der Anspruch insgesamt. Und das war ja auch der Ansatz dieses Powerplay 2026, ist ja schon, dass man in allen Altersklassen irgendwie in um Medaillen mitspielt. Und davon ist die U20, wenn man das so sieht, sehr, sehr weit entfernt. Trotzdem, was wie gesagt dieses Team angeht und was sie jetzt am Ende geschafft haben bei der WM, auf jeden Fall absolut positiv. Und das würde ich auch auf einige Spieler, die wir jetzt nicht genannt haben, noch weiter ausführen. Also es gibt einige, die in den 2006er Jahrgang und auch 2005er Jahrgang wirklich ein gutes Turnier gemacht haben und in dem Sinne war es, glaube ich, absolut positiv.
Was man natürlich trotzdem nicht vergessen darf, da fehlen natürlich auch Nationen. Da kommen wir gleich nochmal zum sportpolitischen Sachen. Aber wenn jetzt Russland dabei wäre und vielleicht auch Belarus, die ja auch hin und wieder mal ganz gute Jahrgänge haben, könnte es schon anders aussehen. Also natürlich ist das absolut ein historischer Erfolg, dass Deutschland jetzt jahrelang am Stück in der A-Gruppe ist. Das gab es früher nicht. Aber es ist natürlich auch genau die Zeit, wo es mal keinen Abstieg gab wegen Corona, wo dann, wie gesagt, die Russen nicht dabei sind als absolute Top-Nation. Die Frage ist, unter normal, in großen Zeichen, Anführungszeichen Normalumständen, ohne Pandemie, ohne Krieg, wäre Deutschland da auch noch dauerhaft in der A-Gruppe? Weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Weiß ich auch nicht. Das ist eine gute Frage. Hatten wir auch schon in der Vorschau kurz angesprochen, dass es dann sicher nochmal anders aussehen würde. Aber ja, letztendlich, also es hängt natürlich vieles, kommen wir bestimmt auch nochmal drauf zu sprechen, auch an der Gruppenzusammenstellung. Also gerade wenn man sich jetzt vorstellt, dass da Russland noch irgendwo mit dabei wäre und du auf einmal in einer Gruppe bist, wo du vielleicht wirklich eindeutig das schlechteste Team bist, wo du kein Lettland dabei hast, wo du sagst, ah, die wollen wir eigentlich schlagen. Und wenn du dann in der Relegation auch noch auf ein Team triffst, das sei es in Lettland, das eigentlich sonst vielleicht in deiner Gruppe gewesen wäre.
Könnte nochmal die Slowakei kommen, die Schweiz kommen in der Relegation. Genau, dann kommen halt rutschen eins runter, ja?
Wir können ja schon mal auf die Gruppen fürs nächste Jahr gucken. Die ist ja der absolute Wahnsinn, ne? 40, du kannst dir gerne mal vorstellen.
Ja, mich hat's da, passiert ja dann immer so, ich habe ja tatsächlich, während ich kommentiere, dann auch immer Social Media so eine Liste, ja, in dem Fall ist es immer noch bei X oder Twitter, was auch immer, und dann kommt es ja immer schon so, kurz nach dem Finale kommen dann die Gruppen rein oder vor dem Finale schon, dann habe ich mir vor dem Finale gedacht, okay, der Sieger des Turniers, also USA oder Finnland, Kanada, Schweden, die Schweiz und Deutschland, also ist halt jetzt die USA geworden, also du hast eigentlich im Endeffekt jetzt momentan die drei stärksten Nationen in der U20 mit USA, Schweden und Kanada und die Schweiz in der Gruppe. Das heißt, du musst halt das, weißt halt, ist eigentlich Jahr für Jahr so, dass du dreimal klare Außenseiter bist und dann so ein Spiel hast, das du gewinnen solltest, um eben dann vorzeitig den Klassenerhalt zu schaffen. Aber das ist jetzt halt auch noch gegen die Schweiz, ist dann auch nochmal ein Prestigeduell natürlich. Also es wird dann selbst jetzt ohne Russland ja schon extrem schwierig, überhaupt mal Vierter zu werden in der Gruppe. Und hast du vielleicht wieder dieses Endspiel dann möglicherweise dann gegen Dänemark, die ja aufgestiegen sind jetzt in diesem Jahr. Also ja, es wird nicht leichter, da unter die Top 4 zu kommen in der Gruppe.
Was auf jeden Fall positiv ist, gerade im Vergleich mit der Schweiz, ist, denke ich, dass der deutsche 2007er Jahrgang, der jetzt mit nächstes Jahr noch wichtiger wird als nur noch der Jahrgang, also der U19 Jahrgang dann im kommenden Jahr, der hat eine Tiefe, die wir jetzt in den letzten Jahren nicht so gesehen haben. Und in der Spitze sieht man ja an den Spielern, die jetzt schon dabei waren, sieht es auch nicht schlecht aus. Das ist in der Schweiz ein bisschen anders. Die haben natürlich auch immer talentierte Spieler dabei, aber gerade der 2007er Jahrgang und ich glaube auch 2008er Jahrgang sind nicht ganz so stark, wie wir es jetzt in den letzten Jahren vielleicht gesehen haben. Also da würde ich mir schon auch wieder gute Chancen ausrechnen, aber es ist natürlich am Ende gegen Norwegen war es letztes Jahr knapp, dieses Jahr war es gegen Lettland knapp und ging verloren, gegen Kasachstan lag man zurück und hat es am Ende zum Glück geschafft, drin zu bleiben wieder. Die Schweiz, auch wenn man davon ausgeht, dass sie vielleicht nicht so stark sind wie in vergangenen Jahren, werden auch nicht irgendwie schlechter sein als diese Teams. Also es wird auf jeden Fall eine sehr enge Nummer wieder und man wird dann sehen, was passiert. Das Gute ist halt, wie auch dieses Jahr, wenn man in der möglichen Relegation am Ende wahrscheinlich gegen den Aufsteiger spielt. Aber auch da in einem Spiel kann immer viel passieren. Aber trotzdem hat man wahrscheinlich lieber dann den Aufsteiger da als irgendein vermeintlich stärkeres Team.
Yannick, dann sind wir ein bisschen länger geworden, als wir ursprünglich geplant hatten. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht, dass das passiert? Aber dann vielen Dank für die Einschätzungen vor dem Turnier und nach dem Turnier. Die deutsche U20, also auch nächstes Jahr bei den World Juniors mit dabei. Und dann schauen wir, ob sich die Kanadier besser schlagen, was die USA anbieten, ob die Tschechen wieder eine Medaille holen können. Jetzt zum dritten Mal in Serie mit einer Medaille, Silber, Bronze, Bronze, zweimal Kanada rausgenommen in Folge. Im Viertelfinale die Finnen, die sich zurückmelden da in den ganz Großen und wieder eine Medaille holen. Also es bleibt natürlich auch nächstes Jahr interessant. Danke an Yannick Beichler.
Danke euch, immer gerne.
Sehr schön.
Und wir machen, wie angekündigt, weiter mit dem internationalen Eishockey. Also es ist eine internationale Ausgabe heute. Diese U20-Weltmeisterschaft ist einerseits ganz cool, weil eben das sportliche Niveau hoch ist und weil es ein super Turnier ist, aber es ist eben auch ein IHF-Turnier im Winter, also mitten des Jahres zwischen zwei A-Weltmeisterschaften und Luc Tardif ist ja auch immer da, macht die Siegerehrung, ja, bedankt sich dann und übergibt den Pokal, aber dieses Mal hat er nicht nur einen Pokal übergeben und die Medaillen, sondern er hat auch eine Pressekonferenz wie immer gegeben und dabei gesagt, dass Russland so schnell wie möglich wieder spielen soll, also zurückkehren soll in die Turniere. Und dann gibt es halt so Schlagzeilen wie WM-Sensation, Präsident will Russland zurückholen. Man muss das auch mal weg vom Eishockey jetzt sehen, wie andere Leute das lesen. Oder Eishockey-WM, Russland-Rückkehr geplant, droht ein Skandal oder eine andere Überschrift. Russland und die IHF, Eishockey-Chef Tardif setzt auf Donald Trump. Ist auch super, wenn dann irgendwie Tardif und Trump dann eben in der Überschrift schon in einem Gedanken und einem Wort fallen. Ich glaube, diese Überschrift hat auch ein gewisser Bernd Schwiegerath dann geschrieben, beziehungsweise den Artikel dazu. Ja, also natürlich muss erst der Krieg enden. Ja, das ist die Grundvoraussetzung. Aber allein schon mal so reinzugehen, zu sagen, ja, so schnell wie möglich. Ich weiß gar nicht, ob das einfach, das ist auch keine clevere Formulierung, oder Bernd, jetzt dazu sagen, so schnell wie möglich, weil du hast ja auch noch in der IHF wichtige Nationen wie Schweden, Finnland, Norwegen, Dänemark, Tschechien, Lettland, die alle dagegen sind und sich klar auch gegen eine Rückkehr von Russland ausgesprochen haben. Und sich jetzt hinzustellen und einfach zu sagen, so schnell wie möglich und dann auf Trump zu hoffen und eigentlich auch gar nicht zu sagen, ja, also die Grundvoraussetzung, also das mal vorauszuschicken, dass einfach der Krieg aufhören muss und aus meiner Sicht dann auch noch eigentlich noch ein langer Weg sein müsste, dass Russland zurückkehrt. Das müsste doch auch ausgesprochen werden. Also ich fand das schon ziemlich strange. Man muss immer dazu sagen, hat das vielleicht auch ein bisschen mit der Sprache zu tun bei Tardif. Weiß nicht, ob man ihm da diesen Bypass sozusagen ein bisschen geben kann, aber irgendwie ganz komische Aktion.
Na gut, man muss ja einerseits sagen, dass so schnell wie möglich erstmal relativ viel offen lässt, weil was bedeutet denn möglich? Und er hat es ja in dem Sinne eingeschränkt, dass er gesagt hat, der Krieg muss enden. Deswegen kann man natürlich auch sagen, möglich kann ja auch bedeuten in 10 Jahren, weil es erst in 10 Jahren möglich ist. Ne? Aber natürlich ist das erstmal eine Formulierung, wo du denkst, okay, das klingt aber, also wenn ich jetzt irgendwie sage, ich muss so schnell wie möglich einkaufen gehen, weil mein Kühlschrank ist leer, dann gehe ich nicht in 10 Jahren einkaufen, dann gehe ich am besten Tag heute noch einkaufen. Ne? So, was ich meine. Ne? Also ja, ich fand es auch überraschend. Andererseits aus seiner Sicht, naja, da gibt's halt auch einen gewissen Druck. Also einerseits gibt's natürlich den zeitlichen Druck, weil bald eine U20-Weltmeisterschaft schon wieder geplant werden muss. Die findet ja schon dieses Jahr wieder statt. Da soll jetzt im Februar drüber entschieden werden, ob Russland und was man nie vergessen darf, auch Belarus, die ja auch gesperrt sind, ob die wieder dabei sind. Aber es ist natürlich auch eine finanzielle Sache. Jetzt haben wir bei der vergangenen Weltmeisterschaft, also der A-Weltmeisterschaft der Männer, vergangenes Jahr in Tschechien, haben wir ja in einer Runde mit Luke Tardif zusammengestanden und da habe ich ihn auch gefragt, wie sieht das denn aus? Es heißt ja, finanziell ist die IHF ziemlich davon abhängig, dass dieses Turnier erfolgreich ist und davon ist, und da spielt natürlich auch rein, dass Russland dabei sein muss. Und das hat er noch verneint. Hat er gesagt, nein, wir kommen auch ohne Russland klar. Aber natürlich gibt es im Hintergrund, sei es ein Vermarkter wie Infront oder sei es auch einzelne Sponsoren, die sagen, hey, wir wollen Russland dabei haben. Denn natürlich, wenn die Russen dabei sind, sind die Einnahmen höher. Einerseits ganz banal durch Ticketverkäufe an russische Fans, durch Fanartikelverkäufe, aber natürlich auch an TV-Geld, an Sponsoren. Und damit meine ich nicht nur russische Sponsoren, sondern ich meine auch Sponsoren aus dem Westen, die die Eishockey-WM immer dazu nutzen, auf dem russischen Markt zu werben, weil sie wissen, dass viele Leute einschalten in Russland. Auch die denken sich natürlich, schalten weniger Leute ein, ist mein Sponsoring weniger wert. Das heißt, wenn Russland dabei ist, kommt definitiv mehr Geld in die Kasse, das kann man klar sagen. Also gibt es da schon eine Not für die IHF zu sagen, eine der größten Eishockey-Nationen ever, manche würden vielleicht sogar sagen, die größte, kann man drüber streiten, muss dabei sein.
Also kannst du im russischen Eishockey auf gar keinen Fall sagen, jetzt mal, also über Krieg brauchen wir gar nicht diskutieren, der muss vorbei sein. Und ich meine, wir sind jetzt im Januar und im Februar wird entschieden über die U20-Weltmeisterschaft. Also es ist ja auch kein Ende in Sicht dieses Krieges. Und dann kannst du auch nicht sagen, okay, jetzt ist der Krieg vorbei. Okay, dann gehen wir am nächsten Tag an den Tisch und sagen, okay, ja, Russland, jetzt kommt er zurück, ja, weil ist ja der Krieg vorbei. Also ich meine, das muss ja auch weiterhin Konsequenzen haben. Oder also wie wird Russland überhaupt wieder in die internationale Gemeinschaft aufgenommen? Sollte der Krieg oder wenn der Krieg da mal endet, ewig wird er ja nicht gehen, das ist die erste Frage und da sind wir bei Politik und dann aber beim Sport, wie wird mit Russland umgegangen? Jetzt muss man aber beim Russland auch sagen, du kannst dir da Sport und Politik noch weniger trennen als in anderen, ja, Nationen, weil absolut eben da ein staatlicher Einfluss auf den Sport da ist, Kriegspropaganda in der KHL und das einfach ja als Motor ja sogar genommen wird, die Politik und vielleicht die Position noch voranzutreiben. Und trotzdem muss man sagen, dass es in der IHF ja zuletzt einen Wandel gegeben hat unter Tardif im Vergleich zu Fazel vorher. Also das ist jetzt schon nicht mehr so russlandnah wie zuvor.
Nee, absolut. Also ich meine, Russland näher als der Fazel ging es ja auch nicht. Ne? Also der als dezidierter und auch von sich sagender Freund von Herrn Putin, der ja die Russen sogar bei dem Dopingskandal, da haben wir ja noch gar nicht über den Krieg gesprochen, da haben wir ja noch über Staatsdoping gesprochen bei Sochi 14. Und da sind ja die russischen Teams oder generell die russischen Olympiamannschaften ja eigentlich alle komplett gesperrt worden. Und Fazel hat immer gesagt, nein, das ist alles Politik, das hat gar nichts mit Sport zu tun, was natürlich absurd ist, weil natürlich ein staatliches Dopingsystem für den Sport was mit dem Sport zu tun hat. Also da behaupten, man müsste das trennen, ist ja komplett Banane. Aber du hast recht, also unter Tardif hat sich das schon gewandelt. Also ne, erinnern wir uns auch nochmal, dass Herr Fazel auch Herrn Lukaschenko, also Thema Belarus wieder, da umarmt hat bei dieser Geschichte, als es ja damals schon hieß, Belarus muss die WM entzogen werden, wegen der Unterdrückung der Opposition, wegen der Wahlfälschung, wegen des Ganzen, was da los ist, natürlich auch wegen des Einflusses auf den Sport, weil der Sohn von Herrn Lukaschenko ja immerhin der Vorsitzende des Olympischen Komitees in Belarus war. Ne? Oder ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch ist. Also ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass die Familie Lukaschenko immer noch relativ großen Einfluss auf Eishockey hat. Ne? Also ja, es hat dann Wandel stattgefunden, nämlich dann kam Tardif, der ja eine ziemlich klare Kante gegen Russland gezeigt hat. Erinnern wir uns, dass Anfang schon die U20-WM entzogen wurde. Dann wurde das Team oder alle Teams wurden von den Turnieren ausgeschlossen. Dann, was du eben schon erwähnt hast, mit der Kriegspropaganda in der KHL, dass da irgendwelche Z-Symbole auf dem Videowürfel oder auf Trikots waren oder so Sprüche, wir stehen hinter Putin und sowas. Auch das wurde ja klar sanktioniert von der IHF. Da gab es ja richtig Pressemitteilungen zu und Sanktionen. Dann erinnern wir uns an die ganze Nummer mit Fedotov, dem Torhüter, der ja eigentlich nach Philadelphia hätte wechseln sollen, aber dann irgendwie ins Militärlager gesteckt wurde, damit das Land nicht verlassen kann. Auch das wurde ja hart bestraft. 1 Million Franken, die höchste Strafe in der Geschichte der IIHF, wurde ausgesprochen gegen den russischen Eishockeyverband. Also unter Tardif hat auf jeden Fall ein Wandel begonnen, dass man sagt, nein, wir lassen Russland diese Sondersachen eben nicht mehr durchgehen. Wir ziehen das jetzt durch. Aber jetzt könnte es halt wieder in die andere Richtung gehen. Und da müssen wir uns fragen, warum. Ist es wirklich die finanzielle Sache? Ist es halt so ein Vermarkter wie Infront?
Olympia, IOC kommt auch noch mit dazu. Ja, wir sind jetzt bei der IHF bis jetzt.
Hauptsache.
Ja, genau. Ja. 2026 Olympische Spiele mit NHLern, aber aktuell halt ohne die russischen NHLer.
Genau, also es dürfen ja mittlerweile wieder Einzelsportler dabei sein unter neutraler Flagge. Das gab es ja schon in Paris bei den Sommerspielen vergangenes Jahr und 26 soll das wieder so sein. Aber Mannschaftssportarten sind ja bisher noch nicht erlaubt. Jetzt ist natürlich die Frage, das IOC ist jetzt auch nicht sehr weit von Russland entfernt. Also Thomas Bach hat ja auch sehr oft Kritik auf sich gezogen durch seine Nähe. Ja, in letzter Zeit ist ein bisschen weiter auseinandergegangen. Es gab ja auch mal sehr kritische Stimmen aus Russland gegen Thomas Bach. Aber trotzdem wäre es, glaube ich, keine Riesenüberraschung, wenn das IOC wieder ein bisschen pro Russland entscheidet und eventuell sogar Mannschaftssport, also sogar Mannschaften wieder zulässt. Und da hätte die IIHF natürlich ein Problem. Jetzt stell dir doch mal vor, die IIHF entscheidet jetzt im Februar, dass die kommende U20-Weltmeisterschaft ohne Russland stattfindet, die dann bis in den Januar 26 reingeht. Dann im Februar 26 wäre Russland aber als Mannschaft bei den Olympischen Spielen dabei und im Mai wiederum bei der WM, die ja nur die IIHF aussichtet, wäre Russland wieder gesperrt. Und ich glaube, den Schuh will sich Tardif nicht anziehen. Und man kann es so in die Richtung interpretieren, dass diese Pressekonferenz in Ottawa jetzt so eine erste kleine Vorbereitung war auf dem Schritt hin, ja, wir müssen mal langsam ein bisschen das schon in die Richtung lenken, dass die Russen dabei sein könnten. Weil sonst passiert nämlich nachher das, eigenes Turnier nicht dabei, Olympia dabei, eigenes Turnier nicht dabei. Und das kannst du ja einem schwer erklären. Also stell dir mal vor, nächstes Jahr heißt es auf einmal so in der Schweiz bei der Weltmeisterschaft der Herren dann auf einmal so, ja, ja, klar, bei Olympia durfte mitspielen im Februar, aber im Mai jetzt auf gar keinen Fall. Das kannst du ja keinem mehr erklären.
Aber dennoch muss ja vorher politisch was passieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt, also dass der Krieg so weiterläuft und trotzdem alle, ah gut, jetzt müssen wir aber schon langsam wieder schauen, dass die russischen Athleten zumindest wieder zurückkehren, wenn sie davor ausgeschlossen sind. In mehreren Wettbewerben dann, in mehreren Verbänden. Also schwer vorstellbar für mich einfach. Also
ja, und wie gesagt, auch bei der speziellen Situation, dass das ja alles so politisch ist und dass es ja auch konkreten Einfluss aufs Eishockey gab und auch nicht nur in Russland, sondern guckt euch an, was in der Ukraine mit dem Eishockey passiert ist. Da sind diverse Spieler sind gestorben, da sind Hallen weggebombt worden. Und natürlich, ja, ist jetzt schwierig zu sagen, irgendwie, das ist ein legitimes Ziel und das ist kein legitimes Ziel. Aber ich weiß nicht, ob eine Eishalle unbedingt hätte weggebombt werden müssen. Ne? Und es gibt ja einen Reisebericht vom Chefredakteur von The Hockey News, der ist in die Ukraine gereist und hat dort eine kleine Doku gedreht, die ungefähr eine halbe Stunde lang geht. Die kann man sich auch ohne Barriere, ohne welche Bezahlschranken oder sowas angucken auf der Homepage von The Hockey News. Und da trifft er halt Eishockeyspieler und Funktionäre und Spielerinnen aus der Ukraine. Er ist, wie gesagt, in die Ukraine gereist und zeigt da diese zerstörten Hallen und sowas. Und selbst wenn man sonst sagen könnte, Sport und Politik ist getrennt, das, was da in dem Krieg passiert, hat erstmal nichts damit zu tun, ob eine Mannschaft Eishockey spielen darf. Die Russen haben ja auch wirklich konkret dem Eishockey in der Ukraine geschadet. Also kannst du meiner Meinung nach nicht wirklich einfach sagen, okay, morgen ist der Krieg vorbei und dann ist alles vergessen. Also das wird noch eine sehr lange Diskussion werden und die von dir eben angesprochenen Länder, gerade aus Nord- und Osteuropa, die sehr antirussisch sind, die ja teilweise auch deswegen, wegen des Krieges jetzt nur irgendwie in die NATO eingetreten sind, ob die einfach sagen, ja, ja, gut, hurra, Russland, wir öffnen euch die Tür. Schwierig, aber die große Frage ist halt, kann die IIHF sowas überhaupt alleine entscheiden oder wird sie durch andere Sachen, sei es Vermarkter, sei es Sponsoren, sei es IOC, überhaupt erst wieder in die Richtung gedrängt, dass sie Russland wieder mitspielen lassen muss?
Aber also die Aussage, dieser Krieg muss enden, das ist klar, das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir überhaupt gesprächsbereit sind, hat er ja auch getätigt, also das zumindest ja mal schon.
Aber er hat auch diese gesagt, es darf jetzt nicht zu schnell passieren und die Sicherheit steht an erster Stelle. Weil wir dürfen ja auch jetzt mal nicht nur über Sportliche reden. Was passiert denn, wenn es mal in den nächsten Jahren vielleicht wieder ein Turnier gibt in Nordeuropa, in Osteuropa und dann kommen da 5000 russische Fans an und davon haben irgendwie 50 ein Putin-T-Shirt an. Knallt's dann da? Ich meine, das ist ja das, was die Eishockey-WM eigentlich ausmacht, dass die Leute alle zusammen feiern. Und da muss man ganz klar sagen, auch mit den Russen wurde in den letzten Jahren gefeiert bis zum Krieg. Also das war ja auch nicht so, als wären die Russen damals so ganz schlimm kritisch beäugt worden. Nein, also ich kann mich ja an Szenen in Köln erinnern, wo natürlich sehr viele Russlanddeutsche hier aus der Region da waren, aber da war auch Party rund um die Halle von allen möglichen Nationen zusammen und da waren die Russen Teil davon. Aber wäre das künftig auch so mit der Erfahrung des Krieges jetzt oder will man, dass jetzt auch eine Eishockey-WM so ein Hochsicherheitsding wird, wo rund um die Hallen alles abgesperrt ist mit Polizei und Spezialeinheiten, um irgendwie Ausschreitungen zu verhindern? Schwierig.
Um Tardif zu zitieren, es wird interessant sein zu sehen, was in den nächsten 2 Monaten passiert. Ja, das wird wirklich interessant sein zu sehen. Aber die Hoffnung ist natürlich, und das ist jetzt weg vom Eishockey, dass der Krieg endet. Ich denke trotzdem, dann ist es noch ein weiter Weg, um das Russland und auch den russischen Sport dann wieder zu rehabilitieren. Und dass dann auch Russland wieder in die sportliche Weltgemeinschaft zurückkehrt. Aber dann ist ja nicht nur in der Ukraine Krieg, sondern auch im Nahen Osten. Und auch das, Bernd, hat jetzt Einfluss aufs Eishockey.
Ja, allerdings, also wir haben es ja in den 10 Minuten schon kurz angesprochen, also Australien hat die DWM abgesagt. Jetzt ist das Wort Israel in dieser Stellungnahme nicht gefallen, aber offiziell geht es darum, man könne nicht für die Sicherheit garantieren. Und weil die israelische Mannschaft mitspielt, kann es ja eigentlich nur das Thema sein und für die IHF wirklich eine Horrornachricht. Das Thema gab es ja schon vor ein paar Monaten, als eine UWM, wenn die mich nicht alles täuscht, oder andersrum, als Israel sollte von einer UWM ausgeschlossen werden, weil es da auch hieß, ja, Sicherheit schwierig, da gab es einen großen Protest, die NHL hat sich geäußert, der DEB hat eine Stellungnahme rausgeholt, alle mögliche. Im Endeffekt wurde Israel dann doch wieder zugelassen. Und jetzt, ein paar Monate später, sagt aber der nächste Verband, der ein Turnier ausrichten soll mit einer israelischen Mannschaft, ja, tut mir leid, das können wir nicht stemmen. Und ja, für mich ist das persönlich ein absolutes Unding, ne? Weil jetzt mal völlig unabhängig davon, wie man zum Gaza-Krieg steht, solange Israel spielberechtigt ist, ist diese Mannschaft zu schützen für mich, ne? Und ich finde es auch völlig falsch, das von irgendwelchen Protestlern irgendwie an den Spielern in der Mannschaft auszulassen. Ich finde völlig okay, wer protestieren will, soll das gern tun, ne? Ich stehe auf meine freie Meinungsäußerung, ne? Und solange es nicht in eine antisemitische Richtung geht, kann man auch definitiv Israel kritisieren. Alles in Ordnung. Aber die Sicherheit der Spieler, die muss doch bitte gewährleistet sein, oder?
Ja, absolut. Und ja, dafür muss halt der Verband natürlich auch sorgen. Ne? Also da kannst du jetzt auch nicht sagen, ja, wir richten die Weltmeisterschaft aus oder ein Land richtet die Weltmeisterschaft aus und dann muss die IHF muss dafür sorgen und auch der australische Verband und auch Australien selber als Ausrichterland.
Der Staat, ne? Ja, genau. Also, ja. Klar, der Staat muss dafür sorgen. Jetzt muss man natürlich sagen, Australien, da ist Eishockey kein Riesending. Also der Staatspräsident hat sich ja geäußert und der hat ja sogar so ein bisschen was gesagt, wie ja, nach dem Motto, ich bin jetzt mit diesem Verband und eigentlich auch mit dieser Sportart nicht wirklich vertraut und er hat das ja auch sehr kritisiert, aber da sage ich auch, naja gut, Kollege.
Ja, es hat ja auch in dem Fall nichts mit Eishockey genau. zu tun, sondern mit Politik. Genau. Ne? Also für die Politik ist dann der Staat doch wieder zuständig.
In einem Staat ist nicht der Eishockeyverband zuständig. Ne? Auch wenn man sagen kann, es ist seine Veranstaltung. Also das, dann muss da halt irgendwas passieren von staatlicher Seite aus, dass die besonders geschützt werden. Aber natürlich, wie gesagt, ist es generell ein absolutes Unding, dass überhaupt diskutiert werden muss, ob diese Mannschaft geschützt werden muss. Jetzt muss man, wie gesagt, sagen, der Verband ist natürlich auch klein, kleine Nation, im Eishockey natürlich, meine ich jetzt, der hat natürlich auch nicht die Strukturen, der wird keinen Apparat von irgendwie 100 Leuten haben, die da im Büro sitzen und sowas planen können. Da werden wahrscheinlich auch sehr viele Ehrenamt dabei sein, gerade bei so einer kleinen Nation. Das ist natürlich vielleicht auch überfordernd, ne? Und ich kann auch verstehen, dass man sagt, ey Leute, das übersteigt einfach unsere Kompetenzen. Keine Ahnung, wie wir so eine weltpolitische Lage hier in einem kleinen Eishockey-Turnier, was, wer schon mal eine DWM oder sowas besucht hat, da sind teilweise 50 Zuschauer bei den Spielen. Ne? Also das ist wirklich eine kleine Veranstaltung, da gibt es teilweise nicht mehr Eintrittskarten, kannst einfach so reingehen. Ordner oder Polizei ist gar nicht da. Das müsste natürlich jetzt alles so sein. Und ja, das überfordert so einen kleinen Verband, aber trotzdem kann das nicht so sein. Die Sicherheit aller Beteiligten muss gewährleistet werden und wenn Israel spielberechtigt ist bei diesem Turnier, dann muss auch irgendwie dafür gesorgt werden, dass dieses Turnier mit Israel stattfindet.
Und du weißt es ja im Vorfeld. Also du hast ein Turnier in deinem Land, der Verband weiß es, das Land weiß es, du weißt die Teilnehmer, okay, du weißt, Israel ist da mit dabei. Also musst du doch entsprechend die Vorkehrungen treffen und nicht dann sagen, ja, jetzt müssen wir, geht leider nicht, jetzt müssen wir das Ding absagen. Also du hast ja schon ein bisschen Vorlauf auch.
Ich weiß nicht, ob das immer schon vorher klar ist, weil die Turniere werden ja nicht erst immer nach dem alten Turnier vergeben. Je nachdem kann natürlich jemand auf- und absteigen, aber die Möglichkeit besteht natürlich immer. Ne? Und ja, es ist, wie gesagt, für mich ein absolutes Unding, was da passiert.
Wir bleiben im internationalen Eishockey, gehen aber mal weg von der IHF und haben uns gedacht, Mid-Season Awards in der DEL haben wir ja schon gemacht, hier im Roundtable sogar mit Sebastian Böhm. Wir wollen natürlich auch mal jetzt nach der NHL, die jetzt ungefähr die Hälfte durch hat, auch mal schauen, was sind da so die Tops und Flops bis jetzt in dieser Saison. Und ja, geht es mal durch, haben so uns ein paar Kategorien, beziehungsweise Bernd hat sich überlegt, die Clubs, die Spieler, ja und auch sonstiges, was so top bis jetzt gelaufen ist und was eher der Flop war. Willst du anfangen?
Ich fange mal an und wenig überraschend ist meine Top-Mannschaft, das sind die Washington Capitals und das sage ich nicht, weil ich Sympathien für diesen Club hege, wie ihr bekannt sein dürfte bei Leuten, die das hier regelmäßig hören, sondern weil es einfach völlig gegen die Erwartungen ist. Also Washington hat in den letzten Jahren Spieler abgegeben, hat dazu Langzeitverletzte wie so ein Backstrom oder ein Oshie, so ein Kuznetsov ist noch weg. Oder so ein Orlov in den Vorjahren, ganz viele Ovechkin jetzt auch mal verletzt. Und niemand hat was erwartet. Alle dachten, okay, das ist endlich der Umbruch. Ja, man versucht irgendwie noch Ovechkin über diese Ziellinie zu drücken, dass er den Gretzky-Rekord bricht. Aber für die Mannschaft erwarten wir uns ja eigentlich nichts. Und was passiert jetzt? Ovechkin trifft, wie er will. Logan Thompson hält überragend. Und auf einmal haben so Typen wie Wilson, McMichael, Strome, Protas, Dubois, machen alle über 30 Punkte. Dubois heute Nacht wieder 2 Tore gemacht beim Sieg gegen Vancouver. Also diese Mannschaft steht auf einmal auf Platz 1. Und wenn das so unerwartet ist, kann das nur mein Top sein bei den Teams.
Ich würde da kurz anschließen, obwohl wir nicht springen wollen, aber ich muss da mit meinem Top-Spieler eigentlich fast angrenzen, weil der ja für die Washington Capitals spielt mit Alex Ovechkin. Jetzt hat er wieder getroffen, Tor Nummer 872, also 23 davon entfernt, den Gretzky-Rekord zu brechen. 895 bräuchte er, um den Rekord zu brechen. Wir haben vor der Saison gesagt, reicht da dieser Vertrag noch aus, um das zu schaffen? Als er den Vertrag unterschrieben hat, war ja klar, so 25 Tore pro Saison. Dann startet der unfassbar, mit fast einem Tor pro Spiel, ist verletzt, ja, 4 bis 6 Wochen hieß es da, ist verletzt, ist raus, kommt zurück und trifft wieder. Klar, da sind auch Empty Net Goals dabei, da sind viele dann dabei, wenn du denkst, okay, jetzt kommt der Pass, da im linken Bullykreis steht er, jetzt kommt er, wisst ihr doch, der kann immer noch schießen, Schulter hält immer noch aus, dann kommt der Pass, bumm, haut ihn rein. Aber, also, nachdem ich die letzten Jahre schon gedacht habe, okay, es geht so ein bisschen bergab, ist ja auch, also, übertrieben zu sagen, bei einem Ende 30-Jährigen, es geht jetzt bergab. Ich meine, das ist ja selbstverständlich, dass da vielleicht die körperliche Fitness nicht mehr ganz so da ist. Aber jetzt nochmal so eine Saison rauszuhauen und dann einfach auch dieses Rennen zu verfolgen. Ovechkin gegen Gretzky, die NHL hat da jetzt schon seit einiger Zeit ja so einen Tracker. Er vergleicht immer die jeweiligen Tore. Also jetzt war zum Beispiel das letzte Tor Nummer 872 von Ovechkin. An welchem Datum hat er das geschossen? Gegen welchen Torwart? Wann hat er das geschossen? Wie ist das gefallen? Und dann wurde, parallel steht dann auf der NHL-Seite auch das 872. von Wayne Gretzky, damals 1997 im Madison Square Garden gegen Byron Defoe von den Boston Bruins, wer kennt ihn nicht, im Tor. Auf der anderen Seite finde ich ja ganz witzig, sich das einmal durchzulesen. Ja, wie ist das Tor gefallen und gegen wen und was waren das für Spiele und wer war da überhaupt noch beteiligt? Und ja, Ovechkin sehr nah dran, diesen einst als unbrechbaren Rekord eben ja dann doch zu knacken.
Ja, soll ich dann weitermachen? Weil du hast ja jetzt auch schon einen Top genannt.
Ja, ich würde vielleicht das Team ein bisschen kürzer machen, würde ich gleich anschließen, weil wir waren ja eigentlich alles beim klar. Team jetzt. Ja. Ich bleibe da auch im Osten, die Mannschaft, die punktgleich aktuell ist mit den Washington Capitals, nämlich die Toronto Maple Leafs. Nach 42 Spielen haben ein Spiel mehr als die Capitals eben auch, sind nicht punktgleich, 2 Punkte haben sie weniger, egal, sie sind Zweiter in der Eastern Conference und Is this the year? Ist halt dann immer wieder die Frage bei den Toronto Maple Leafs. Ne? Und, klar, ein Trainerwechsel vor der Saison, Management ausgetauscht, also da schon einen großen Cut. Beim Kader gab es nicht die Möglichkeit, einen großen Cut zu machen, denn wir wissen ja, es gibt ein paar große Verträge und die Mannschaft steht eigentlich so, zumindest zu großen Teilen. Was ich auffällig finde, ist die Defensive. Also sie machen es nicht nur über die Offensive, zum Beispiel Washington hat 18 Tore mehr geschossen, auch New Jersey, Florida, Carolina, die da so in der Conference um Toronto rum sind, haben mehr Tore geschossen, aber 115 Gegentore. Also dann doch mehr Stabilität vielleicht in der Defensive. Torwartspiel in dieser Saison besser als in den letzten Jahren war eigentlich immer ein Problem. Und die Toronto Maple Leafs, ja, es ist die Regular Season, ich weiß, aber sie sind Erster der Atlantic Division vor den Florida Panthers, vor den Boston Bruins, gehen da momentan vielleicht dann auch so den allergrößten Brocken in der ersten Playoff-Runde aus dem Weg. Das war auch ein langes Thema, ja, immer gescheitert in der ersten Playoff-Runde. Also ich habe so leichten Optimismus, dass es mal ein bisschen weitergehen könnte für die Toronto Maple Leafs. Weiter will ich mich jetzt noch nicht aus dem Fenster lernen, weil alleine die Eastern Conference ja schon so ausgeglichen ist und dann ja, hast du noch nicht über die anderen Teams im Westen gesprochen, aber bis jetzt auf jeden Fall eine positive Überraschung, obwohl sie ja auch vor der Saison zu den Favoriten, zumindest in Division, galten, die Toronto Maple Leafs.
Ja, und dann nur eine Ergänzung von mir. Ich finde es vor allen Dingen überraschend, also ja, wie gesagt, auch überraschend ein bisschen viel, aber es ist noch beeindruckender, dass sie so gut sind, weil der Austin Matthews ständig fehlt. Ja. Und sie waren schon sehr abhängig von ihren Top-Leuten, dass die mussten meistens die Tore schießen und einen überragenden Tag haben, damit die Leafs ein Spiel gewinnen. Und jetzt ist es eben nicht so. Also klar, Mana spielt stark und auch andere sind gut, aber wenn dein wirklich bester Spieler, der vor der Saison noch zum Kapitän gemacht wurde, damit der nochmal aufgewertet wurde, wenn der ständig fehlt und das nicht mal ein Spiel, sondern mal hier 3 Wochen, da 2 Wochen und so, und du bist trotzdem so gut, das ist schon beeindruckend. Und der von dir angesprochene Torwart, Joseph Woll, also ich hätte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass der aktuell bei 11 Toren above expected steht. Ne? Ja. Also 11 11 Tore weniger kassiert als statistisch erwartbar.
Ja, und du musst ja eigentlich Stolarz auch noch mit ansprechen. Ne? Stolarz hat sogar eine bessere Save-Percentage von 92,7%, hat weniger Spiele gemacht, aber Walders, dass der wirklich als nicht nur, ja, der ist okay, der ist solide genannt wird, sondern dass das wirklich ein richtig guter Torwart war, das ist schon auch eine Überraschung, auf jeden Fall.
Da mache ich weiter, würde ich sagen, und da gehe ich zu meinem Flop und ich merke gerade, wir sind sehr ostlastig. Ja, tut mir jetzt ein bisschen leid, aber mein Flop sind einfach die New York Rangers. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die vergangene Saison noch die Hauptrunde gewonnen haben, die President's Trophy, und die dann eigentlich über den Sommer nichts verloren haben. Und du dachtest, ja, das geht jetzt einfach so weiter und vielleicht geht dann den Playoffs sogar noch einen Schritt weiter. Und jetzt funktioniert gar nichts mehr. Der Start war sogar ganz gut. Also von den ersten, was waren das, 15, 16, 17 Spieler waren sie ja ganz oben dabei. Und seitdem funktioniert einfach fast gar nichts mehr. Die sind aktuell 14. im Osten. Und es ist ja nicht nur, dass die einzelnen Ergebnisse nicht passen. Gucken wir auf Spieler wie Mika Zibanejad, der komplett in der Krise ist. Sie haben schon Kako getradet, sie haben Truba getradet. Dann läuft da immer noch so ein Matt Rampy rum, der ständig Leute gegen die Bande knallt mit dem Kopf und dann verletzt wird. Also irgendwie scheint da ja gar nichts mehr zu funktionieren. Und auf allen Ebenen gibt es irgendwie schlechte Nachrichten. Und das hätte ich jetzt von den New York Rangers, ehrlich gesagt, nach der Vorsaison und nach dem Sommer nicht wirklich erwartet.
Vor allem, weil sich da ja im Kader nicht so viel getan hat. Also du hattest da letztes Jahr immer die Rangers, du hattest die Rangers eigentlich immer als Anwärter auf einen langen Playoff-Run,
Sie haben es ja sogar geschafft, das große Thema Shesterkin-Vertrag abzuräumen. Das hat ja auch noch irgendwie alles geklappt. Und auf einmal geht's bergab.
Drittletzter im Osten, nur die Islanders und die Sabres. Also das haben sie noch, dass die New York Islanders noch einen Punkt weniger geholt haben als die Rangers und zumindest noch zwei Mannschaften dahinter stehen. Aber ja, Rangers auf 14 zur Hälfte der Saison in der Conference hätte ich nicht gedacht. Also eher auf 4, ja, so in die Richtung oder zumindest mal unter den Top 6.
Oder vielleicht auf 1.
Ja, oder vielleicht sogar auf 1. Ja. Also auch schwer zu erklären, wie auch auf der anderen Seite, das ist mein Flop bei den Teams, und dann sind wir mal im Westen, die Nashville Predators, da sind wir nämlich auch beim 14. in der Western Conference, nur die San Jose Sharks und die Chicago Blackhawks haben da weniger Punkte geholt und das war eigentlich vor der Saison klar, dass die wieder hinten drin hängen. Bei den Nashville Predators haben viele gedacht und ich ehrlich gesagt auch, dass sich da was in Richtung, ja, vielleicht sogar Mitfavorit im Westen gewandelt hat. Erinnert euch, die haben Marchessault geholt, die haben Stamkos geholt, zwei Spieler, die schon Stanley Cups gewonnen haben und so ein bisschen vom Hof gejagt wurden bei ihren Ex-Teams, bei Vegas und vor allem ja bei Stamkos aus bei Tampa Bay Lightning. Sie haben weiterhin Romagnosi in ihren Reihen und den Kader ansonsten ja auch ganz gut zusammengehalten. Weiterhin Justus Saros zwischen den Pfosten, aber sie sind ja mit das schlechteste Team im Westen, da für mich eine absolute Enttäuschung und aber auch schwer erklärbar, warum das so überhaupt nicht zusammenläuft. Und auch die Zahlen von Marchessault, gut, der ist zweitbester Scorer hinter Forsberg.
Ich würde sagen, also ich finde, der ist gar nicht so schlecht. Forsberg ist auch gut und Josi auch. Ja. Also die haben schon noch ein paar ordentliche Leute, aber es fehlt halt total mal, dass Leute von dahinter was mehr machen. Also du hast aktuell wirklich quasi nur diese 4, 5 Top-Leute. Auch Saros ist gar nicht so schlecht. Aber dahinter kommt halt nichts. Und sie verlieren halt ständig Spiele auch auf total blöde Art und Weise. Ne? Also ich bin auch extrem enttäuscht von denen, weil vielleicht bin ich diesen Hype nicht so komplett mitgegangen, dass die ganz oben anklopfen können, aber dass die wieder, bevor sie dann endlich mal den großen Neustart wagen, nochmal jetzt so ein bisschen investieren und dann nochmal nach oben kommen, das hätte ich schon erwartet und das war ja gar nichts. Ne? Und dann merkst du aber auch wieder, wenn du den Start vergeigst, du denkst ja immer so von hier aus, wenn wo es ja weniger Spiele gibt, denkst du immer so, ja komm, 82 Spieler, dann verlierst du halt bis Ende Oktober. Aber du kriegst das irgendwie nicht mehr aus den Klamotten raus, ne?
100 Tore geschossen in 41 Spielen. Schlechteste Offensive der kompletten Liga, die Nashville Predators. Und sie haben genau 8 Spieler nach so gut 40 Spielen. 8 Spieler, die zweistellig Punkte haben. Ja, nach 40 Spielen 8 Spieler. Ja. Das ist unglaublich.
Das ist wirklich Wahnsinn. Und wie gesagt, die großen Namen Forsberg, Marchessault, Josi, O'Reilly, Stamkos, die sind okay, die sind oben dabei. Aber dahinter kommt halt wirklich gar nichts. Was weiß, was bei mir jetzt kommt? Jetzt kommt der erste Top-Spieler. Und weil ich ein großer Torwartfreund bin, kann das für mich nur Connor Halliburton sein. Das ist wirklich der mit Abstand beste Torwart der Liga. Der führt in allem. Der führt in Save Percentage. Der führt in Gegentorschnitt. Der führt in Siegen. Der führt in Shutouts. Der hat die meisten Goals Save Above Expected. Also der hat aktuell 25,7 Tore weniger kassiert, als er eigentlich müsste. Und wir reden ja hier nicht irgendwie schon von der kompletten Saison. Das heißt, 0,8 oder was Tore pro Spiel, kriegt er eigentlich weniger, als er müsste. Das ist mal ganz grob gesagt ein Tor, was er seinem, was in den Gegnern pro Spiel klaut. Und das ist ein Riesengrund, warum Winnipeg wieder gut dabei ist. Er ist für mich aktuell wirklich der beste Torhüter der Welt und zeigt es auf beeindruckende Art und Weise und wird eigentlich die Vezina Trophy, kann ich jetzt schon wieder in den Schrank stellen.
Ja, und also wenn die Winnipeg Jets so weitergemacht hätten, wie sie angefangen haben, müssten sie auch unter den Tops gewesen sein im Team. Sie haben ja diesen Rekord aufgestellt, den besten Start in der NHL-Geschichte mit 14-1-0. Also 14 der ersten 15 gewonnen. Mittlerweile sind die Vegas Golden Knights in der Division in der Conference vorbeigezogen. Liegt auch daran, dass sie 9 ihrer letzten 10 gewonnen haben. Also da einfach einen sehr, sehr guten Lauf. Das sind die Top-Teams eben im Westen. Vegas, Winnipeg und dann Minnesota auf dem dritten Platz, dann die Edmonton Oilers. Also auch Argumente für die Winnipeg Jets als ein Top auf jeden Fall, weil wir die auch nicht so weit vorne erwartet haben vor der Saison. Und es ist eben nicht nur Hellebuck, der hält überragend, sondern es ist eben auch die Offensive, die vor allem zu Beginn der Saison sehr gut gescored hat.
Mit dem von mir geschätzten und von dir und vielen anderen unterschätzten Herrn Connor. Nein, der ist nicht von dir unterschätzt, aber der wird halt selten genannt, haben wir schon drüber gesprochen. So, was ist denn dein Top-Spieler?
Den hatte ich schon mit Alex Ovechkin, genau.
Dann mach du weiter mit deinem Flop-Spieler.
Genau, da müssen wir nach Vancouver schauen, Elias Pettersson. Und da geht es jetzt nicht nur um die sportliche Leistung, sondern es geht auch nicht nur um ihn, den ich da rausstreichen will, sondern insgesamt über die Situation da in Vancouver. Aber Pettersson ist natürlich da die Galionsfigur vorne, letztes Jahr noch diesen 8-Jahres-Vertrag unterschrieben, 11,6 Millionen im Jahr, also einfach wirklich ein richtig fetter Vertrag, knapp 93 Millionen insgesamt Volumen. Hochgerechnet würde er in der Saison 62 Punkte machen, das wäre seine schlechteste Saison überhaupt in der NHL, also auch Rookie-Saison mit eingerechnet. Wenn wir eine komplette Saison uns anschauen, einmal war er länger raus und hat nur gut 20 Spiele gemacht. Aber es geht halt auch darum, was da so in Vancouver abseits des Eises los ist. Also mit Pettersson und JT Miller, der Ex-Coach Bruce Boudreau hat ja gesagt, dass er schon vor ein paar Jahren Spannungen gegeben hat. Dann hat es so ein bisschen zweideutige Aussagen gegeben von Quinn Hughes und Rick Tocchet, dem aktuellen Coach. Elias Pettersson hat zwar gesagt, das ist alles scheiße, was da geschrieben wird, aber irgendwas ist da anscheinend dran und Vancouver insgesamt natürlich aktuell Achter im Westen ist nicht so schlecht, aber wenn es da Spannungen gibt zwischen zwei Topspielern und mit den Topverdienern, Pettersson und Miller, ist das natürlich bitter, weil um die beiden ja auch eigentlich für die in Zukunft das Team aufgebaut ist. Ne? Das sind die mit den langfristigen Verträgen oder zwei der Spieler mit langfristigen Verträgen.
Und weil die eigentlich auch mal in einer Reihe, ne? So, also wenn du den Kader der Canucks so anguckst, dann würdest du die in eine Reihe stellen, ne? Und sagen, ja, vertragt euch mal, spielt mal schönes Eishockey zusammen, ne? Aber es ist ja auch ein, ich meine, ja, Quinn Hughes ist ein überragender Verteidiger, aber dass der schon wieder Topscorer ist, sagt vielleicht auch viel aus über die Lage von Herrn Pettersson. Ne? Dann gucke ich mal weiter, mein Flop-Spieler, und ich muss schon wieder zum Tor gehen. Es tut mir wirklich leid. Nein, es tut mir überhaupt nicht leid. Denn mein Flop ist Jerry Swayman. Erinnern wir uns erstmal dran, dass Boston in den vergangenen Jahren ja wirklich das beste Duo hatte. Swayman und Ullmark, und egal wen du reingestellt hast, dann waren die beiden auch noch so gute Freunde und alles wunderbar. Immer dieser Hack nach dem Spiel, egal wer gespielt hat, der andere hat sich mitgefreut und der eine gewinnt dann mal irgendwie eine Auszeichnung und ruft direkt den anderen an und macht einen Videocall und das Video davon geht irgendwie viral und sowas, ne? Also das war ja so die große Torhüterliebe in Boston. Und jetzt ist der eine weg, Ullmark ist nach Ottawa gewechselt und der andere, Swayman, unterschreibt dann zwar im Sommer seinen langen Vertrag, aber spielt echt schlecht. Und man muss sagen, er ist einer der Gründe, dass es bei den Bruins nicht so wirklich läuft. Ja, sie sind immer noch auf einem Playoff-Platz, sie sind nach wie vor eines der besseren Teams dieser Liga, gar keine Frage. Aber wenn man überlegt, was man von Swayman sich erwartet hat oder wie man generell in den vergangenen Jahren über Torhüter in Boston gesprochen hat, wie man jetzt über sie spricht, ist das schon echter Flop, muss ich sagen. Er ist auch fast 7 Tore hinter den Erwartungen, Fangquote von unter 90%. Also das kann nicht der Anspruch sein von einem, der ja von sich selber denkt, eigentlich einer der Besten der Welt zu sein und auch beim Four Nations Turnier nächstes Jahr dabei zu sein.
Küchenpsychologie von mir. Ist es tatsächlich so, dass die Leute, beiden sich, oder vor allem jetzt in dem Fall Swayman, weil Ullmark hält ja gut in Ottawa, aber dass Swayman einfach diesen Ullmark dann auch gebraucht hat? Also wir wissen ja, Torwartspiel sein, ja, findet sehr viel im Kopf statt. Und die beiden haben ja auch immer wieder betont, dass sie sich gegenseitig sehr wichtig sind und ja letzte Saison auch einen Trade dann mit verhindert. Da war schon die Überlegung, ob einer der beiden dann auch in dem Fall Ullmark dann schon früher getradet wird und so wie man hört, haben sie sich beide dann dagegen ausgesprochen und gesagt, sie brauchen das auch, diese Situation und auch diesen Wechsel und auch die Freundschaft. Also klar, dazu muss man sagen, Swayman hat jetzt auch nicht die Vorbereitung wie andere Goalies, ne, weil er ja den Vertrag erst spät unterschrieben hat. Da hat ihn was sicherlich auch beschäftigt. Dann ist es jetzt ein fetter Vertrag, der ihn auch beschäftigen kann, also dem jetzt auch gerecht werden kann. Also auch so ein paar Punkte, die da vielleicht mit reinspielen könnten.
Absolut. So, wie machst du weiter?
Ach
genau, Thema Sonstiges haben wir ja noch.
Genau, Sonstiges. Thema Sonstiges. Was ist da top? Also ganz grundsätzlich, das gilt jetzt nicht für diese Saison speziell, aber das ist halt einfach die NHL, das Playoff-Rennen. Also wenn wir jetzt über Buffalo zum Beispiel sprechen als Letzter aktuell in der Conference und uns dann anschauen, was haben die zur Hälfte der Saison Rückstand auf die Playoff-Plätze. Buffalo hat aktuell 35 Punkte, der Zweite des Wildcard-Rankings, Columbus, hat 42 Punkte. Klar, das sind 7 Punkte und wir wissen auch, bei diesem 2-1-System schwierig aufzuholen, aber wenn du mal einen Lauf hast, also wenn du mal 8 aus 10 gewinnst, dann bist du da ganz schnell wieder dran und das finde ich dann schon in dieser Liga ganz cool. Du weißt in keinem Spiel eigentlich, wer gewinnen wird. Es gibt dann doch auch mal, was weiß ich, einen Sieg von Buffalo, die auf dem letzten Platz sind gegen Toronto, ist überhaupt keine Riesenüberraschung. Ne? Obwohl die halt aktuell momentan, wie viel sind es, wie viele Punkte? 21 Punkte auseinander sind. Insofern das Playoff-Rennen, jetzt nicht speziell in dieser Saison, aber zur Hälfte der Saison zu sagen, eigentlich haben da noch, also von den Punkteabständen, eigentlich haben dann auch alle Chancen auf die Playoffs, finde ich gut. Dass die Chicago Blackhawks, dass die San Jose Sharks, wahrscheinlich auch die Nashville Predators nicht in die Playoffs kommen werden, ja. Und dass auch die Islanders das wahrscheinlich nicht aufholen werden, ja. Aber also selbst Buffalo 10., unwahrscheinlich, dass sie jetzt die Playoffs erreichen. Wir wissen ja, die haben diesen langen Drop mit 13 Jahren, diese 13 Saisons, die sie nicht mehr Playoffs gespielt haben. Unwahrscheinlich, aber nicht komplett unmöglich. Deswegen ist es für mich top in der Liga, dass ja bis in, sagen wir mal, in den Februar, März hinein da wirklich auch noch Spannung um die Playoff-Plätze ist.
Dein Top konterkariert mein Flop so ein bisschen, denn mein Flop ist eigentlich, dass in der Atlantic Division wieder alles beim Alten ist. Also ich gebe dir recht, es kann sich noch ändern. Wir haben ja auch gesehen, was passiert, wenn Ottawa mal einen Lauf kriegt oder zuletzt als Montreal mal einen Lauf bekommen hat. Aktuell hat Detroit diverse Siege in Folge, also das wird auch alles enger, gebe ich dir recht. Aber Stand jetzt, nach der Hälfte der Saison, heißen die 4 Teams in der Atlantic, Toronto, Florida, Boston, Tampa. Und das sind die 4 Teams, die seit Jahren reinkommen. Und ich hätte mir langsam mal so ein bisschen Wechsel gewünscht. Also ich kann jetzt gar nicht einen speziellen sagen, den ich da oben raus haben will oder einen speziellen, den ich von unten rein haben will. Klar, aus deutscher Sicht natürlich entweder Ottawa, Detroit oder Buffalo. Oder ich mag ja auch Montreal ganz gerne. Gerade Playoff Eishockey bei den Canadiens ist mal was ganz Besonderes. Also alle 4 könnten da oben rein und meinetwegen könnten auch alle 4 von da oben raus. Aber dass das nicht passieren wird, habe ich mir schon erwartet. Aber so ein bisschen Wechsel, das wäre doch mal ganz angenehm. Zumal wir jetzt seit Jahren darüber reden, dass da 3 Mannschaften mindestens unten sind, die nach oben wollen.
Ja. Und da, um nicht zu sehr wieder im Osten zu bleiben, mal ganz kurz die Central Division dagegen gestellt. Ja, da haben wir Winnipeg, Minnesota und dann Dallas auf dem 3. Platz, aber ausnahmsweise mal nicht Colorado. Ja, Nashville hätte man ja haben wir schon angesprochen.
Aber auch direkt 4. Also es sind auch wieder die gleichen Teams.
Ja, gut. Aber also Minnesota würde ich dann schon nochmal, also wenn wir im Westen blicken, dann schon nochmal als Top auch rausheben, das als stimmt. Positive Überraschung.
Gerade Kaprizov auch, ne?
Ja. Genau. Also insofern ein bisschen was tut sich da.
Aber
schon.
Auch Pacific, Vegas, Edmonton, LA, Vancouver sind die 4 aus dem letzten Jahr.
Ja.
Es ist, du hast recht, es ist sehr eng, aber aktuell sind relativ viele Mannschaften, die auch vergangenes Jahr in Playoffs waren, wieder dabei, was natürlich irgendwie normal ist, weil man ja nicht innerhalb von einem Jahr komplett gut oder komplett schlecht wird. Aber so ein bisschen Wechsel hätte ich mir dann doch mehr gewünscht, ehrlich gesagt.
Hattest du deinen Top Sonstiges schon?
Nee, mein Top-Sonstiges geht aber auch ganz schnell. Das habe ich aus einer Statistik-Mail, ne, die berühmte Statistik-Mail, die ich immer erwähne, die NHL rumgeschickt hat. Und die schickt die nicht nur jeden Morgen rum, sondern sie hat jetzt auch so eine Mid-Season-Geschichte rumgeschickt. Und da ist mir eine Zahl besonders aufgefallen und die finde ich echt gut. 44% der Siege sind Comeback-Siege. Das heißt also, eine Mannschaft hat erst zurückgelegen, bevor sie im Endeffekt gewonnen hat. Und das ist doch das, was diesen Sport ausmacht. Und klar freut man sich, wenn man zu einem gewissen Team hält, auch immer über ein 6-1 oder über ein 7-0 oder sowas. Aber am schönsten ist es doch eigentlich, wenn es bis kurz vor Schluss spannend ist und wenn du nicht weißt, die eine Mannschaft führt und gewinnt automatisch das Spiel, sondern die andere Mannschaft kann doch zurückkommen. Und in dieser Saison mit 44% tut sie das auch relativ häufig.
Dann sind wir noch bei meinem Flop Sonstiges und das ist bei mir tatsächlich, geht so ein bisschen in dein Atlantic Division Flop mit rein, also die Teams der Deutschen, da müssen wir natürlich Leon Dreisaitl und die Edmonton Oilers ausnehmen, die sind Zweiter in der Pacific Division, Start war nicht gut, Rückstand aktuell auf Vegas auf den Ersten in der Pacific, 6 Punkte, die hatten, wie angesprochen, diesen super Lauf, aber jetzt auch bei Edmonton 7 der letzten 10, also 7-2-1 jetzt in den letzten 10, also aktuell eine gute Phase von den Edmonton Oilers und auch Leon Dreisaitl, der da wirklich nicht nur, wenn wir auf die reinen Statistik schauen und weiß ich, wie viele Game-Winner er schießt, wie viele Powerplay-Tore, was da eigentlich Tag für Tag dann wieder an Statistiken aufploppt, sondern auch von den Leistungen, ne, und auch im Vergleich zu Connor McDavid, da einfach mittlerweile ganz, ganz oben angekommen ist und dieses Team auch mitträgt. Also das ist dann die positive Team eines Deutschen. Die anderen muss man halt sagen, also in der Atlantic, Ottawa nicht auf dem Playoff-Platz, auch wenn es jetzt vielleicht zuletzt noch ein bisschen einen positiveren Trend gegeben hat. Detroit ist Vorletzter in der Atlantic, Buffalo, wie angesprochen, Letzter in der Atlantic. Keiner komplett abgemeldet, aber jetzt auch in der Atlantic eben keiner dann mal reingesprungen in die Top 3. Und dann haben wir natürlich auch noch im Westen Nico Sturm bei den San Jose Sharks, die eben auch wieder Letzter in ihrer Division in der Pacific, und die Seattle Kraken mit Philipp Grubauer, der auch individuell selten richtig starke Leistungen zeigt, Vorletzter in der Pacific Division. Also haben wir da wirklich Leon Dreisaitl und die Edmonton Oilers als große Ausnahme.
Und Lukas Reichel
mit den Chicago Blackhawks genauso in der Central Division. Also da gerade im Westen sieht das echt bitter aus für die Teams der Deutschen.
Ja, und dann haben wir ja noch zwei Spieler, die so auf dem Sprung sind, Maxi Schuber und Julian Lutz, die bisher noch gar keine Chance bekommen. Also bei Lutz war es vielleicht eher zu erwarten. Bei Schuber, der hat ja schon im Sommer gesagt, er würde mal gern ein paar NHL-Spiele mehr machen und wartet auf den nächsten Call. Und gerade nach dem Wechsel von Arizona nach Utah, da ist der Kader ja auch ziemlich durcheinander gewürfelt worden. Es gab ja so eine Phase, da hatte das Team quasi nicht einen richtigen Verteidiger. Klar, hat er groß verpflichtet, auch so einen Sergei-Chef geholt und sowas. Und dass Schuber da jetzt kein Stammspieler ist, das war schon zu erwarten, aber dass er noch gar nicht gespielt hat, ist vielleicht dann doch auch ein bisschen enttäuschend, wobei er natürlich auch verletzt war in der Vorbereitung, das lief auch alles, glaube ich, nicht so, wie er sich jetzt das vorgestellt hat, aber selbst wenn die beiden oder einer von beiden dann die Chance bekommen hätte, mittlerweile NHL zu spielen, auch Utah ist relativ weit weg von dem Playoff-Platz.
Also bei Subar ist es ja tatsächlich so, dass er den Call-Up ja mal bekommen hat. Das war ja die Geschichte, genau. Also dass er ein Uber gerufen hat, aber genau, etabliert in der NHL natürlich nicht. Es ist einfach ein Spieler in der NHL aktuell bei den Tucson Roadrunners, der da gute Leistungen und ordentliche Leistungen zeigt, aber eben die Chance in der NHL nicht so wirklich bekommt.
Richtig. Ja, sollen wir noch kurz auf die einzelnen Deutschen ein bisschen eingehen?
Ja, so ein bisschen würde ich schon sagen, wenn wir jetzt also.
Ja, also Dreisaitl hast du schon erwähnt, ne? Ja. 29 Tore, 30 Vorlagen nach 40 Spielen, ist ja absoluter Wahnsinn. Der ist jetzt auch fast einen Monat schon Top-Torjäger und könnte ja wirklich sein, dass er zum allerersten Mal die Rocket Richard Trophy gewinnt. Und ich habe mir noch eine Zahl rausgesucht, wenn der auf dem Eis steht, 66,3 Expected Goals für Edmonton. Also wirklich 60 oder 2/3 der Tore, wenn Dreisaitl auf dem Eis steht, oder zumindest der Großchancen, sind für Edmonton. Das ist schon eine beeindruckende Zahl. Also der macht dieses Team einfach so, so, so viel besser.
Ja, und Rocket Richard ist das eine, aber auch, also jetzt mal diese 29 Tore jetzt, das werden hochgerechnet, 59. Also 50 hat er ja schon mal geknackt, sogar zweimal, dreimal sogar schon, einmal 50, ja. Einmal 52, einmal 55, aber das nochmal hochzuschrauben und vielleicht sogar und in Richtung...
Bei Corona hätte er es auch geschafft, wie die Sonne nicht verkürzt gewesen wäre. Also es ist keine Überraschung, dass Leon Dreisaitl 50 Tore schießt.
Ja, aber wir sind jetzt fast an den 60. Genau, ja. 60 ist dann schon nochmal, also 60 ist schon nochmal eine ganz andere Hausnummer. Für einen, der, wie gesagt, da er in seinem Team noch sozusagen bei der Jagd um Punkte noch Konkurrenz hat. Klar, ich weiß auch, teilweise spielt das dann zusammen, wenn McDavid auflegt und Dreisaitl trifft. Aber halt in dem Team, in dem eigentlich Connor McDavid in erster Linie für das Scoring oder in dem es einen absoluten Superstar gibt, der sich viel über Scoring definiert, dann eben so zu scoren, ist schon klasse.
Ja, und vor allen Dingen, Dreisaitl zeigt ja jedes Mal, wenn McDavid mal ausfällt, dann dreht er nochmal richtig auf. Ne? Dann hat er irgendwie, weiß ich, vielleicht spielt er noch mehr Verantwortung oder wird noch mehr gesucht. Also das ist wirklich beeindruckend.
Tim Stützle, wir haben ein paar Mal jetzt schon thematisiert, es gab ja diesen einen Call und da war er auch selber unzufrieden, ja, läuft nicht so richtig, aber da gemeint, jetzt sind sie kurz davor, eine Serie zu starten. Auch da muss man sagen, also er kommt nicht ganz an seine besten Zahlen ran. Er hatte ja diese eine Saison mit 90 Punkten, aber er ist aktuell bei vor allem bei den Assists, 29 Assists in 41 Spielen, also über einen Punkt pro Spiel. Tim Stützle, wie gesagt, in der einen Saison 22, 23 hat er 90 Punkte in 78 Spielen und eben positiv auch, zuletzt läuft es beim Team halt einfach auch besser von Tim Stützle. Und das ist ja auch eine Mannschaft, die ja einfach in Richtung Playoffs denken muss. In dieser Saison eigentlich oder zumindest in den nächsten Jahren.
Ja, das liegt aber vor allem auch an ihm, weil er eben nicht nur Punkte macht, sondern sich auch defensiv so stark verbessert. Das war alles thematisiert nach dem Call mit ihm. Aber auch da gucken wir mal auf die Expected Goals Werte. Wenn Stützle auf dem Eis ist, hat Ottawa Expected Goals knapp 61%. Wenn Stützle nicht auf dem Eis sind, sind es 43. Also das heißt, der macht dieses Team auch schon sehr, sehr viel besser und man würde sich aus Ottawa sich wahrscheinlich wünschen, dass er 60 Minuten auf dem Eis steht. Was kann ich euch kurz verraten? Im Eishockey nicht passiert.
Sollen wir so weitermachen? Ich lese einfach die aktuellen Zahlen vor und projecte, was die Punkte anbelangt. Du hast die Expected Goals, hast du die Peterka auch?
Also, ja, sicher.
Der Peterka, gerade was die Tore anbelangt, würde er zurückbleiben hinter der vergangenen Saison. Was die Punkte anbelangt, würde er die vergangene Saison nochmal toppen. Wir erinnern uns, 50 Punkte in 82 Spielen in der vergangenen Saison, 28 Tore gemacht, also eine richtig gute Zahl. Aktuell sind es 10 und 20 Assists, also 30 Punkte in 39 Spielen. Also bei den Toren wäre er ein bisschen hinter dem Wert von der vergangenen Saison. Bei den Punkten wäre er sogar noch einmal besser und zwar sogar deutlich besser als in der vergangenen Saison. Also auch JJ Peterka individuell, mittlerweile ja mit über 200 NHL-Spielen. Gut, Buffalo insgesamt als Team wieder hinten drin in der Division und auf dem Playoff-Rennen eher momentan im Hintertreffen.
Ja, und er hatte natürlich mal so eine Phase in der Saison, wo jetzt nicht viel gelaufen ist, muss man auch klar sagen. Aber auch, ich lese ja nicht wieder alles Zahlen vor, aber auch mit ihm kann man sagen, wenn er auf dem Eis steht, geht das Spiel schon eher nach vorne für Buffalo. Also dann ist die Chance, dass Buffalo ein Tor schießt, deutlich höher, als wenn Peterka nicht auf dem Eis steht. Das ist schon ganz klar. Also es ist schon keine ganz so schlechte Saison von dem Kollegen. Da mache ich mal weiter mit Nico Sturm. Ja, schwierig natürlich, ne? Also ich finde ja generell dieses ganze San Jose-Ding bei Nico Sturm ein bisschen komisch, weil natürlich war er in Colorado ein Viertreihenspieler, er war ein sehr starker Unterzahlspieler. Aber als er dann nach San Jose gewechselt ist, er ist immerhin in seiner dritten Saison dort mit, dann hieß es ja schon, okay, ich bin jetzt auch bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen, nicht mehr nur diese Defensivaufgaben zu übernehmen. Ich könnte mir auch in der dritten, vielleicht sogar in der zweiten Reihe die Center-Position vorstellen. Ja, eher mit Fokus auf die Defensive. Er war jetzt nie der absolute Torjäger oder sowas. Aber es hatte ja schon so den Anschein, dass da auch ein bisschen mehr geht. Und er hat dann ja auch in seiner ersten Saison in San Jose wirklich Zahlen gehabt, die man vorher nicht von ihm kannte. Also klar, er hat natürlich auch vorher in Minnesota oder in Colorado, wie gesagt, in anderen Rollen gespielt. Aber in seinem ersten Jahr in San Jose, 22-23, immerhin 14 Tore, 12 Vorlagen, sind 26 Punkte. Das ist in Ordnung. Im zweiten Jahr ist es dann, klar, er war dann auch nicht dauerhaft immer im Kader, ist es dann schon wieder deutlich runtergegangen. Und jetzt aktuell, ja, sieht auch nicht so richtig doll aus. Er steht jetzt bei 4 Toren und 5 Vorlagen. Ja, hat auch mal wieder gefehlt. Aber er ist eigentlich dann doch nicht über diese Reihe als Defensivstürmer in der vierten Reihe hinausgekommen.
Ja, kürzlich auch in der bisschen Hockey-Fankurve so ein Screenshot von besten und schlechtesten Teams im Dezember. Und da war Nico Sturm dann in den im schlechtesten Team des Dezembers mit dabei, mit einfach schwachen Zahlen, Expected Goals-Zahlen und auch absoluten Zahlen. Leon Dreisaitl war da im Top-Team des Dezembers mit drin als Deutscher, eben Sturm auf der anderen Seite. Und ja, wie gesagt, Spielertyp, der in einem guten Team dann nochmal das gewisse Etwas auf jeden Fall geben kann, ja, mit eben Bulli-Stärke, Unterzahl und so weiter, aber in einem schlechten Team jetzt auch nicht von seiner Spielweise her derjenige ist, der das dann rausreißt und sagt, okay, ich bin jetzt, werde jetzt der Superscorer, sondern das ist einfach nicht seine Spielweise. Insofern, ja, bitter natürlich jetzt bei dem Team gelandet zu sein, dass eben auch die nächsten Jahre, das wissen wir alle, kein Top-Team sein wird. Und dann kann er eben.
Das sagt er ja auch selber, ne? Ja. Also er hat ja auch selber schon vor 2-3 Jahren gesagt, wir sind Jahre davon entfernt, in die Playoffs zu kommen. Ne? Wir sind nicht irgendwie eine Überraschungssaison entfernt, sondern Jahre. Und die Frage, was mit ihm passiert? Sein Vertrag läuft aus, er ist 29 Jahre alt. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es einen Verein gibt, gerade vielleicht ein Top-Team, was einen rare erfahrenen, wie du sagst, super Bully, Unterzahl, Defensivspieler, so für die vierte Reihe sucht, dann kriegt er nochmal irgendwo 2-3 Jahre. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass er langfristig vielleicht auch nochmal in die in die DEL geht. Vielleicht dann wirklich nochmal in Augsburg aufschlägt oder so.
Das wäre schon geil.
Aber, ne? Wer weiß. Ja.
Bei Moritz Seider würde ich ein bisschen weggehen von den Zahlen, also von den Statistiken, die ähnlich gut sind wie in der vergangenen Saison, aber da einfach nochmal rauszustreichen. Erstes Verteidigerpaar, erstes Powerplay, das er auch spielt, dann oft über 25 Minuten Eiszeit. Auch da, Team, muss besser sein. Ja, ist eines dieser Mannschaften, eines dieser Teams, die eigentlich in die Top 3 rein wollten in der Atlantic Division, eben Toronto, Florida, Boston, eigentlich auch Tampa verdrängen wollten. Aktuell die Detroit Red Wings, allerdings auch mit einem guten Rückstand auf die Playoff-Plätze. Moritz Seider, ja, nächster kleiner Schritt nach vorne, würde ich sagen.
Total, und mit ihm war ja auch ein Call, und da hat er ja auch das gesagt, dass er auch sein Spiel ein Stück weit umgestellt hat. Erinnern wir uns mal an die erste Saison. Natürlich war es da alles aufregender, weil er war Rookie, und für viele war es ja noch überraschend, dass er so hoch gedraftet wurde und dass er direkt so viel Verantwortung in Detroit bekommt. Aber da hat man ja ständig diese knallharten Checks von ihm gesehen, die da auf Social Media rundgingen. Und da hat er ja selber in dem Call letztens gesagt, er sucht jetzt nicht mehr diese Highlight-Checks, sondern ihm ist dann vielleicht ein geblockter Schuss oder ein guter Breakout-Pass dann doch wichtiger, der dann vielleicht nicht im Highlight-Video auftaucht, aber der sein Team weiterbringt. Und das sieht man an ihm auch, ne? Und es ist ja allein schon bezeichnet, dass er jetzt 23 Jahre ist und schon als Mentor für einen noch jüngeren gilt. Also das muss man sich auch erstmal erarbeiten mit 23.
Dann sind wir noch bei Lukas Reichel und bei Philipp Grubauer. Fange ich mit Grubauer mal an. Du hast ja vorher die Goals Saved Above Expected angesprochen von Connor Hellebuck mit fast 26. Zumindest ist das die Zahl bei Moneypuck. Bei Grubauer sind wir halt, da müssen wir von hinten diese Tabelle durchgehen, und da ist er eben auf Platz 9 von hinten. 8 Tore mehr kassiert als erwartet, das Ganze in 18 Spielen. Auch nicht Nummer 1 da bei den Seattle Kraken. Und
wobei zuletzt hat er wieder deutlich mehr gespielt, muss man sagen. Er hatte so eine Phase, hat er gar nicht gespielt, aber zuletzt hat er relativ viele Starts in Folge bekommen.
Ja, aber nicht klare Nummer 1. Also der, ja, genau, Grubauer ist da, was die Goals Saved Above Expected oder in dem Fall eben Under Expected anbelangt, in so einer Kategorie wie Jeremy Swayman. Der ist noch ein bisschen besser als Grubauer. Immer schwierig, ne? Also es ist auf jeden Fall einer der besten 50 Torhüter der Welt, ne? Also wenn er da in der NHL klar spielt. Aber er ist halt in dieser Liga dann aktuell einer der Schwächsten in der NHL.
Ja, und für Seattle natürlich ein bisschen bitter, weil er natürlich so einer der großen Namen war, als der Verein dann in die NHL kam und sich sein erstes Team zusammengestellt hat. Und der verdient ja auch ganz gutes Geld mit fast 6 Millionen. Das ist ja schon nicht ganz wenig für einen Torhüter. Und er war ja schon häufiger so in den letzten Monaten oder fast sogar Jahren zu hören, dass er ein Buyout-Kandidat ist. Bisher halten sie an ihm fest. Und ich finde auch gar nicht, dass er dauerhaft schlecht spielt. Er hat immer wieder wirklich gute Spiele bei. Das Team lässt halt auch relativ viel zu, muss man sagen. Aber ich glaube, zumindest rein von den Zahlen her leistet er nicht das, was die Kraken sich ursprünglich von ihm versprochen hatten.
Lukas Reichel bei den Chicago Blackhawks. In dieser Saison noch kein Einsatz in der AHL. Wir erinnern uns, letztes Jahr ja teilweise gependelt, dann war er wieder im AHL-Team. Diese Saison auch nicht einfach. 4. Reihe Spieler, oft zumindest 11 Punkte in 35 Spielen in einem Team, in dem ja auf dem Papier ja vielleicht eher in der Reihe mit Bedarf zum Beispiel eingeplant werden müsste, sage ich jetzt mal. Das sind so die Erwartungen, denke ich, gewesen an den First-Round-Pick. Er ist ja höher gedraftet worden im gleichen Draft wie JJ Pataka. Also er ist immer noch jetzt eben aktuell Center der 4. Reihe. Macht da, würde ich sagen, das Beste draus, aber es ist trotzdem halt nicht, kann nicht sein Ziel sein, dann 4. Reihe in Chicago zu spielen, eigentlich einer, der Top 6 spielen müsste, und eigentlich auch erstes Powerplay, das schafft er weiterhin nicht. Es sind so kleine Schritte in Richtung etablierter NHL-Spieler, würde ich sagen.
Ja, also ich würde trotzdem sagen, dass das Jahr wieder ein kleiner Fortschritt für ihn ist, weil vergangene Saison war es ja richtig schwach, dann ist er ja wirklich lange in der AHL gewesen, und aus diesem ursprünglichen Plan, dass er zusammen mit Bedard über Jahre jetzt da in den Top 6 spielt, das sieht da aktuell nicht so aus. Trotzdem, jetzt ist er zumindest dauerhaft dabei, punktet auch ganz okay für einen Viertreihenspieler, aber naja, es sind ja, er hat ja nochmal diesen 2-Jahres-Vertrag bekommen mit 1,2 Millionen im Jahr, und das ist ja so ein bisschen so, ja Junge, jetzt zeigst du uns aber auch, dass du wirklich der bist, für den wir zu Recht einen Erstrunden-Pick hergegeben haben, und auch auf, was heißt, 16, 17 oder so, also relativ früh sogar. Ja, er muss auf jeden Fall noch ein bisschen was zeigen, weil sonst sehe ich ihn langfristig nicht in Chicago.
17 war er, Pataka 34, wir haben es ja vorher schon mit Yannick besprochen, ist dann auch immer, ja, zu sehr sollte man, glaube ich, diesen Draftposition auch nicht anheften an einem Spieler, aber auch in dieser DL-Saison war er jetzt nicht recht viel schwächer, finde ich, als Tim Stützle. Kader ist da auch rausgestochen, aber da hast du halt gesehen, ja, DL, also ich hatte mehr Erwartungen verbunden mit Lukas Reichel, die hat er bis jetzt einfach noch nicht erfüllt. Das ist unser ausführlicher Blick heute mal ins vor allem internationale Eishockey. Wie eben versprochen, die etwas tiefgründigere, längere Episode am Montag bekommen alle Podcast-Hörerinnen und Hörern ab jetzt ja immer unsere Tops und Flops des Wochenendes, also auch am kommenden Montag. Und die 10 Minuten Eishockey und die Best of Seven, unsere Kolumne am Freitag, die gibt's über Steady. Also wenn ihr insgesamt diesen Podcast supporten wollt und wenn ihr zusätzlich dann noch jeden Wochentag 10 Minuten Eishockey hören wollt und jede Woche eine Kolumne lesen wollt zum deutschen und internationalen Eishockey, dann geht auf steady.de/bissl Hockey. Wer noch ein Kartenspiel haben will, ein paar sind noch da. Eines habe ich noch und noch eins vielleicht. Ja? Also ein paar sind noch da. Kontaktiert mich, das lasse ich euch dann auch gerne zukommen. Unser Quiz, unser Kartenspiel. Vielen Dank an Bernd Schwickerath.
Vielen Dank an Christoph Fetzer und natürlich auch nochmal vielen Dank an Yannick.
So sieht's aus. Bis zum nächsten Mal. Tschö.
Hallo, ich bin Martin Tetzlaff vom Sportpodcast Plattsport. Am 23. Februar finden vorgezogene Bundestagswahlen statt. Und es ist entscheidend, dass du wählen gehst. Denn die Zeiten sind ernst und es steht viel auf dem Spiel. Antidemokratische Kräfte bedrohen unsere Freiheit. Wie zum Beispiel auch die Möglichkeit zu haben, einen Podcast wie diesen zu produzieren, den du jetzt gleich hören wirst. Damit wir weiterhin in einer freien und toleranten Gesellschaft leben können, ist es wichtig, am 23. Februar nicht zu Hause zu bleiben, sondern wählen zu gehen und einer Partei deine Stimme zu geben, die mit unserem Grundgesetz übereinstimmt. Es ist wichtig für dich und uns alle, dieses hohe Gut des Wahlrechts wahrzunehmen. Darum gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Hallo. Ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.